Hallo und willkommen zur Folge 11 von Leitmotiv. Ich bin heute weder zu Hause wie viele der letzten Folgen, noch bei jemand anderem zu Hause, sondern wie bei der Nullnummer im Büro vom Moviepilot. Die Nullnummer habe ich damals mit Tante aufgenommen, deswegen ist das heute eigentlich auch die 12. Folge. Die Folge mit Tante sei sehr, sehr empfohlen, da reden wir so ein bisschen uns über Datenschutz und unsere Haltungen dazu ran. Heute jedenfalls ist Cornelia Otto bei mir.
Hallo.
Hallo Cornelia. Cornelia Otto werden einige von euch noch als ehemalige Spitzenkandidatin der Berliner Landesliste zur Bundestagswahl kennen. Ja, ich habe immer Schwierigkeiten, das immer so richtig zu formulieren, damit man nicht irgendeine falsche Wahl beziffert. Und Cornelia ist auf Twitter unterwegs als Tikachu.
Ja.
Daher meine Lieblingsfrage zum Einstieg. Ich muss jetzt kurz sagen, wir haben eben schon mal 10 Minuten aufgenommen und wegen eines technischen Fehlers müssen wir es leider nochmal machen. Deswegen gucken wir mal, wie spontan wir ein zweites Mal sein können. Cornelia, warum Tikachu?
Ja, Tikachu, das kommt eigentlich aus dem Gaming. Ich bin eine Gamerin, war ich auch schon sehr, sehr lange. Und dann war das so, dass wir, jeder hat ja so irgendwann so seinen typischen Gaming-Namen oder ne, so die Chars, die man dann vielleicht irgendwie so und so nennt. Und in der Zeit war das eben Tika oder ist es auch heute immer noch. Und man sitzt ja dann manchmal Abende im Teamspeak und unterhält sich und albert rum und macht Scherze. Und irgendwie war das so gerade in der Zeit Usus, dass man sich selbst mit dem Char-Namen verballhornt, also dann einfach so ein bisschen verdreht und dann war ich einmal Antibiotika und einmal Neurotika, also im Anzeigenamen im Teamspeak drin und dann irgendwie kam das so, dass ich in so einem Ü-Ei, also in so einem, irgendwie so einen kleinen Pikachu drin hatte, also ich war nie so der Pokémon-Fan, aber beziehungsweise ich hatte nicht so einen Zugang, dazu bin ich vielleicht auch ein bisschen zu alt, aber irgendwie stand dieser Pikachu da an meinem Schreibtisch und dann kam ich eben auf Tikachu, also, ne? Und dann habe ich in der Zeit mir einen Twitter-Account erstellt und hatte wohl einen absoluten Einbruch an Kreativität an dem Tag und habe dann aus Einfallslosigkeit eben dann in dem Fall Tikachu auch für meinen Twitter-Account genommen und das ist bis heute geblieben und nein, ich habe auch nie irgendwie die Ambition gehabt, das zu ändern. Ich finde das eigentlich ganz lustig.
Ich finde es auch lustig, aber ich habe halt irgendwie angenommen, dass du Pokémon-Fan bist, eingefleischte. Also ich weiß, ich habe damals nochmal nachgegoogelt, als ich deinen Twitter-Namen gelesen habe, das erste Mal, weil ich halt irgendwie für die Popcorn-Piraten irgendwas geschrieben habe. Und dann habe ich nochmal nachgegoogelt, weil mir war nicht mal klar, ob das jetzt Pikachu oder Tikachu heißt. Ich wusste nur, irgendwas. ist mit Pokémon, was ich bis heute nicht gespielt habe. Ja. Da wir aber gerade schon bei den Piraten sind, würde ich gerne da sozusagen nochmal erstmal bleiben. Also wie gesagt, ich habe ja ein Jahr lang über die Piraten geblockt und das war auch die Zeit, in der du eben auf die Berliner Landesliste gewählt wurdest. Da war ich sogar auch auf der Aufstellungsversammlung, die in der Universal Hall, so hieß das, in der Universal Hall.
Kurzkowski-Straße.
Genau, das war ein interessantes Erlebnis für mich. Also was ich ja so ein bisschen mitgenommen habe aus dieser Blockzeit, ist, dass ich sehr viel gelernt habe darüber, wie Parteiwahlen und sowas alles funktioniert. Dass es bei den Piraten jetzt vielleicht immer noch mal einen Tick anders funktioniert, ist was anderes, aber ich wusste vorher nicht, was eine Aufstellungsversammlung ist und was der Unterschied jetzt zwischen Direkt- und Listenkandidaten ist und sowas alles. Das habe ich natürlich alles gelernt und da bin ich auch recht dankbar für, da so einiges mitgenommen zu haben. Ich glaube, die Veranstaltung selbst war eher unspektakulär, bis auf irgendwelche Beschimpfungen oder irgendwie sowas. Aber das war jetzt irgendwie so, das lief eigentlich, glaube ich, relativ gut.
Ja.
Das hat auch ein gutes Echo bekommen damals, glaube ich, die Berliner Liste. Ich habe mir gerade noch mal als Vorbereitung für die Sendung, ich merke gerade, ich schmatze schon wieder. Mir wurde letztens gesagt, ich soll nicht so viel schmatzen, aber bitte mehr trinken. Das tue ich jetzt. Man muss ja als Podcaster auch lernen. Ich lerne gerade nicht zu schmatzen. Ich wusste bis vor kurzem nicht, dass ich schmatze. Ich habe mir deine Bewerbungsseite, also deine Kandidatenseite angeguckt. Ich finde es auch schön, dass es noch so da ist und man da so ein bisschen noch so forschen sozusagen kann. Und da sind viele Fragen drauf, die dir gestellt werden. Das war bei den Piraten halt auch immer sehr angenehm, dass man da halt wirklich viel nachlesen konnte, öffentlich. Das fand ich halt wirklich immer gut. Und eine Frage, die dir da gestellt wurde, hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Das ist die Frage, bist du denn, also das war ja im Vorfeld dieser Aufstellungsversammlung, ne? Die wurden ja vorher gestellt, damit man halt weiß, ob man dich wählen soll oder nicht. Und eine Frage war, ja, bist du denn bereit oder bist du dir bewusst, dass du halt einen Teil deiner Privatsphäre aufgeben musst? Mhm. Da sagst du so ja. Und ich habe mich so gefragt, was ist denn danach dann passiert? Also gab es eine Änderung für dich wirklich?
Ja, also Tatsache war, dass ich ja direkt ins kalte Wasser auch gefallen bin, weil direkt ein richtig böser Artikel erschienen ist in eigentlich einem meiner Lieblingsmedien. Ich nenne jetzt keine Namen. Und ich da so eine Mischung aus ahnungslos und schlecht beraten reagiert habe, was dann so Minigate wurde. Also im Grunde genommen wollte ich eigentlich das klarstellen lassen und habe eine Gegendarstellung verlangt. Was ich heute weiß, ungefähr ist, wie wenn man mit der flachen Hand direkt auf den Tisch schlägt, ja. Das war mir damals echt tatsächlich noch nicht so bewusst. Und ich denke, das ist, Fehler macht man eben. Und das habe ich mir dann auch gesagt. Also, das muss ich einfach auch akzeptieren, dass ich Fehler mache. Und wichtig war für mich, dass ich die Fehler nicht zweimal mache, dass ich daraus lerne. Und der Rest vom Wahlkampf lief dann ja relativ gemütlich, also zumindest was die Gates anging, ab. Natürlich
war das
ja. Naja, auf der anderen Seite, unter der Oberfläche war das schon sehr emotional teilweise. Mhm. Also was da war, natürlich nicht alles so, da geht man natürlich auch mit den Emotionen hoch und runter und dann macht man, da ist man wirklich mit allem durch, wenn man da durch ist. Ne? Vor allen Dingen, wenn man das noch nie gemacht hat und eben auch so ein bisschen im luftleeren Raum rudert und dann auch noch gegen Windmühlen kämpft an allen Enden. Ja, aber letztendlich habe ich es nie bereut. Es hat mir persönlich auch viel gebracht und ich war auch bereit dazu, eben meine Privatsphäre als solche habe ich nicht aufgegeben. Ich habe sie nur aufs Minimum reduziert. Sie war einfach nicht existent, weil wenn man dann wirklich voll im Wahlkampfmodus ist, da ist dann auch nichts mehr anderes. Also man steht auf und ist Wahlkampf-Duracell-Häschen und geht ins Bett und schläft dann hoffentlich ein bisschen mehr als 7 Stunden, habe ich versucht zumindest, damit ich fit bin, aber also am Ende war dann wirklich nur noch so Reptiliengehirnmodus. Ich bin da durch, also die letzten 3 Wochen, da war ich auch wirklich am Ende. Da war ich froh, wenn ich nur einen Satz gerade rausgekriegt habe. Ne?
Warum muss man so viel reden? Also was machst du denn da im Wahlkampf? Ja, nee, ich muss das wirklich mal blöd fragen.
Also wir haben uns das ja so ein bisschen aufgeteilt. Also das war zum Glück, hatte ich jetzt nicht auch noch einen Wahlkreis, so die einzelnen Bezirken wurden ja dann Gott sei Dank von meinen Kolleginnen und Kollegen übernommen, aber trotzdem als Landesliste Platz 1 läuft da natürlich enorm viel an Programm an. Also von Presseterminen, Interviewanfragen, über Demos, irgendwo Reden halten. Und dann natürlich die ganzen Veranstaltungen, also morgens in der Schule, nachmittags dann irgendwelche Pressetermine, abends dann noch zu Verbänden, zu Organisationen, zu Stammtischen, also wirklich, ich war vom Rotary Club bis zum Obdachlosentreff war ich eigentlich überall und man hat alles mitbekommen und das war wirklich also sehr emotional teilweise und auch, ich habe viel mitgenommen daraus. Aber letztendlich, man kommt halt nicht zur Ruhe, ne, zwischendrin.
Das ist wirklich ich stelle mir es jetzt so vor, wenn man so viele Termine in so kurzer Zeit macht, dass man ja auch wahrscheinlich sehr stark in so eine Routine kommt. Also du wirst ja immer wieder dieselben Sachen auch erzählen müssen, oder?
Also ja, teilweise. Aber es war tatsächlich so, dass ich thematisch eigentlich unglaublich breit aufgestellt sein musste. Ich habe manchmal auch Termine übernommen, die ich vielleicht im Nachhinein nicht hätte übernehmen sollen, wie dass ich total themenfremde Pressekonferenzen besucht, also sozusagen auf dem Podium saß, um dann Themen, an denen ich überhaupt nicht drin war, auf die ich vielleicht effektiv eine Stunde Zeit hatte, mich vorzubereiten, weil ich 4, 5 Termine am Tag hatte. Und wo ich dann auch teilweise an meine Grenzen gekommen bin.
Warst du nicht auch in irgendeiner großen Talkshow? Ich habe gerade so eine dunkle Erinnerung.
Ja, bei Stefan Raab.
bei Stefan, ja, das war so eine absolute Politiker.
Absolute Mehrheit.
Und hast du auch gewonnen, oder?
Na, fast.
Fast? Wer hat denn gewonnen?
Mein jetziger Chef.
Richtig, das gibt mir super, ja, richtig, da habe ich euch, jetzt weiß ich auch genau.
Aber es war super knapp.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich, genau, das war, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr von Stefan Raab, dieses Format.
Das kann sein, die haben Sommerpause gemacht und sind die wiedergekommen.
Ja,
so, ne?
Das war, sagen wir mal, interessant. Es ging darum, dass mehrere Politiker diskutierten und dann konnte angerufen werden, wer der Beste war.
Ja, ja.
Und derjenige, der die absolute Mehrheit hatte, der hat irgendwie Geld gewonnen? Nee, was war irgendwie?
Ja, man hätte irgendwie, glaube ich, 200.000 gewonnen, aber die spendet man dann ja.
Genau, ne? Genau. Aber darum ging es. Das war zumindest mal ein anderer Ansatz. Also ich fand das schon witzig.
400.000? Ich weiß gar
nicht. Genau, aber es war irgendwie so eine Geldsumme. Genau. Stimmt, ich erinnere mich, das habe ich natürlich auch geguckt, in der Hoffnung damals noch. Vielleicht gibt es was zu berichten. Aber nee, da weiß ich noch, da warst du, da warst du ziemlich souverän. Ja, das war schon später irgendwie, genau.
Nee, das war relativ früh. Das war mein erster Medienauftritt, auch richtig im Fernsehen, ja. Das war Mai, das war kurz nach dem Parteitag. Nach dem Parteitag war ich so richtig K.O. Ich bin dann 4 oder 5 Tage in Urlaub gefahren. Kurzurlaub, weil einfach, ich musste auftanken. Ich war, also wenn ich von Reptiliengehirn rede, das war da auch wieder nur das Einzige, was. Also nur noch Reptiliengehirn funktioniert. Das heißt, ich konnte nicht mal mehr wirklich vernünftig argumentieren, weil ich so erschöpft war und so müde war. Aber nach dem Urlaub, Kurzurlaub, sind wir noch 80 Kilometer radeln gewesen. Das war dann schön und dann ging das auch wieder. Und da war ich dann, lustigerweise habe ich auch gemerkt, dass ich, glaube ich, echt eine Rampensau bin in so einem Kontext, obwohl ich mich sonst nicht so gerne in den Vordergrund dränge. Aber das hat Spaß gemacht. Also da hatte ich echt Spaß dran.
Ja, du wirktest oft, also auf den Bühnen hast du auch eher souverän gewirkt, obwohl du selber ja auch gesagt hast, na, ich bin eigentlich nicht so, ich bin eigentlich nicht so ständig so in der Öffentlichkeit. Ich war auch auf der Wahlfeier der Piraten zur Bundestagswahl. Im September muss das irgendwie gewesen sein. Du auch? Ich kann mich gar nicht erinnern. Na klar, du standst ja irgendwie vorne. Ja, aber das war irgendwie so ein merkwürdiges Event. Da im Urbanspree an der Warschauer Straße. Da habe ich dann schon dort drüber nachgedacht, wie das eigentlich ist, wenn man als Kandidat die Möglichkeit sieht, dass ich quasi ab dem nächsten Tag für 4 Jahre das Leben total verändert. Also die Piraten waren ja damals von den Prognosen eher, naja, das wird wahrscheinlich nicht klappen, so. Manchmal aber doch, na, wer weiß, mal gucken. Und das heißt, als Spitzenkandidatin wäre es für dich noch am wahrscheinlichsten gewesen, anzuziehen.
Also ich wäre definitiv bei 5% drin gewesen.
Genau. Das heißt, du hast das auch für möglich gehalten, ne, dass es passiert. So.
Naja, also man ist ja irgendwann, wie gesagt, in diesem Wahlkampfmodus, in einem Zustand, wo man vielleicht auch gar nicht mehr drüber nachdenkt, weil du musst ja irgendwo die Motivation hernehmen. Also ich wollte auch alles geben. Ich bin nicht der Typ, der dann aufgibt oder so. Und vielleicht war man am Ende so, dass man auch so ein bisschen einfach gar keine Zeit hatte zu reflektieren, sondern es ging halt alles nur sozusagen all in jetzt und wir machen das jetzt, wir ziehen das 100% durch. Und ich glaube, es war schon jedem klar, dass das auch nicht klappen wird höchstwahrscheinlich. Ganz klar war es dann auch, als Bayern, die Ergebnisse von Bayern da war. Und da hat man auch gemerkt, dass einige Leute richtig eingebrochen sind, von der Motivation krank geworden sind auch, weil man wirklich das Äußerste gegeben hatte. Und und ich war eigentlich relativ gefasst an dem Abend. Ich war sogar gut gelaunt, weil ich wusste, jetzt habe ich mein privates, altes Leben zurück, ne, so. Und jetzt bin ich wieder nicht mehr so in der Öffentlichkeit, jetzt bin ich wieder, wollte nicht sagen unwichtig, aber ne, so dieses, jetzt kann ich eigentlich wieder auch mal irgendwie ungeschminkt und ein bisschen chaotisch aus dem Haus gehen und man läuft nicht Gefahr, irgendwie gerade jemand mit mir im Weg zu laufen, die jetzt ein Interview und Bilder mit einem will. Aber auf der anderen Seite war es natürlich so, dass so die richtige Verarbeitung von dem Ganzen dann erst Wochen, Monate später kam. Und ja, also auf der anderen Seite wollte ich das auch und ich bin ja, wie es das Schicksal oder das Glück oder der Zufall oder was auch immer will, jetzt tatsächlich in der Situation, dass ich den Job mache, den ich machen wollte. Und auch merke, dass ich wahrscheinlich sogar als Mitarbeiterin, die ich jetzt bin, also ich arbeite ja jetzt für Klaus Ernst als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, dass ich eigentlich wahrscheinlich da viel besser aufgehoben bin, weil sonst hätte ich wirklich weiter repräsentieren und in der Öffentlichkeit stehen müssen. Und der Job jetzt ist eigentlich genau das Richtige.
Genau, also da können wir nochmal kurz das sozusagen nacherzählen. Du bist irgendwann bei den Piraten ausgetreten mit einem Blogpost, der relativ viel Echo gefunden hat, wo du so ein bisschen so einen Schlussstrich gezogen hast und gesagt hast, jetzt reicht's, ist mir jetzt zu viel.
Ja.
Das war jetzt auch nicht, es war nicht so eine, ihr seid alle doof Abrechnung, die es ja auch gab, sondern es war schon so, na, es gab eben, wie gesagt, aus vielen Richtungen viel Zuspruch. Dann war eine Weile, ich versuche es jetzt erstmal selber zurückzunehmen, war eine Weile Ruhe und dann hast du irgendwann so auf Twitter irgendwie so bekannt gegeben, dass du jetzt für Klaus Ernst, dass du für Klaus Ernst als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitest, der in der Partei Die Linke ist, das muss man auch dazu sagen, der Bundestagsabgeordnete einer Partei Die Linke ist.
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Abgeordneter, genau, in der Partei Die Linke ist. Ich habe ein, zwei Interviews gelesen, da ging es so ein bisschen um deinen Wechsel. Mhm. Was nirgendwo stand, war, wie es eigentlich genau dazu gekommen ist. Das fand ich ja spannend. Also, weil das ist ja schon was Besonderes, ne?
Ja.
So, wenn man zu sozusagen ja ins andere, also es ist ja erstmal das andere politische Lager, weil Parteien ja immer im Wettbewerb stehen.
Weiß ich nicht. Also, das ist tatsächlich so, dass ich viel Zuspruch von den Piraten bekommen habe, dass ich jetzt eben an der Position bin. Und dass ich auch für die Partei jetzt also Arbeit leiste, weil letztendlich sind die Parteipositionen sich ja in vielen, vielen Punkten sehr ähnlich. Mhm. Und insofern, das ist ja auch für mich wichtig, ich kann mich auch nicht schlecht verbiegen, so das funktioniert bei mir eh nicht. Insofern muss ich da schon 100% dahinter stehen können und das kann ich eben auch. Und das ist eben auch einer der Gründe, warum auch viele Piraten da auch dahinter stehen können und sagen können, ich meine, im Endeffekt ist das ja eigentlich jetzt nicht so ein Bruch thematisch.
Ja. Also du bist nicht zur CDU gegangen.
Nein.
Ja, genau. Nee. Du bist nicht zur CDU, deswegen habe ich eben nur gesagt, also Parteien stehen erstmal im Wettstreit zueinander. Mhm. Ne? Also gar nicht im Inhaltlichen, sondern um Wählerstimmen. War das ein bisschen die Langzeitfolge davon, dass ihr euch bei der Stefan-Raab-Sendung kennengelernt habt? Oder?
Naja, so indirekt schon. Also wir hatten uns morgens beim Frühstück noch unterhalten länger, thematisch so. Und ja, ich hatte mich dann auch nach dem Wahlkampf bei ganz vielen Leuten, die ich im Wahlkampf kennengelernt hatte, mal gemeldet. Einfach auch, um so ein bisschen runterzukommen, aber nicht so ganz mich total abgeklinkt zu fühlen. Ne? Und dann war eben auch mal, dass ich mich bei Klaus gemeldet habe. Und dann haben wir ein bisschen uns mal getroffen und geschnackt. Und dann ging es eigentlich um eine Webseite, die ich für ihn jetzt auch gemacht habe, als freie Mitarbeiterin. Eigentlich ging es darum. Und dann hat sich das andere ergeben daraus. Ne? Also ich habe praktisch auch schon, war ich im Kontakt vorher. Und dann hat sich das abgezeichnet, dass ich bei den Piraten eben, ja, also es war auch eine emotionale Sache, es hat mich eigentlich auch sehr, sehr berührt alles und ich habe einen Abstand gebraucht und ich glaube, als Klaus Ernst das dann gesehen hat, hat er einfach, das war auch wirklich Zufall, es war in der Zeit, sein Mitarbeiter ist in die Fraktion gewechselt, der Platz war da, er hat mich dann auch wirklich ganz kurzfristig angerufen und hat gefragt, hey, wann kannst du anfangen? Und ich so, ja, eigentlich sofort. Und das war genau in dem Moment, während ich noch an dem Abschiedspost saß. Und er, lass uns mal nächste Woche reden. Und dann wollte ich erstmal abwarten, wie sich das entwickelt so. Und als es dann wirklich geklappt hat, habe ich es dann auch öffentlich gemacht. Und es ging auch rasend schnell. Ich habe es gar nicht richtig verarbeitet gekriegt. Also ich stand dann manchmal im Bundestag und dachte so, ich kriege das gar nicht auf die Kette gerade so, ne? Also ich habe da wirklich einen Monat oder zwei gebraucht, um dass es so richtig ankam bei mir. Mensch, du hast genau das geschafft, so du arbeitest für die Themen, für die du brennst und an der Position, die halt auch mir die Möglichkeit gibt, mich richtig einzubringen.
Ja. Was, du bist offiziell wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Ja.
Du kannst mir jetzt bestimmt endlich mal erklären, weil ich weiß es wirklich einfach nicht, was macht eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einem Abgeordneten, der nicht Wissenschaftler ist?
Ja, man nennt das, glaube ich, so.
Ja.
Das ist einfach eine Bezeichnung. Man hat ja Referenten, das sind die Menschen, die in der Fraktion arbeiten.
Mhm.
Die machen also die ganz groß meiste inhaltliche Arbeit, die Anträge schreiben und sowas, ne? Und auch kleine, große Anfragen, das machen wir allerdings auch. Hauptsächlich bin ich dafür da, eben meinem Chef zuzuarbeiten. Ich glaube, es ist eine reine Bezeichnung, was jetzt ja. Deinen Abschluss angeht. Man kann auch Sachbearbeiterin sein.
Okay. Kannst du mal so ein Beispiel Arbeitsauftrag nennen?
Wir haben ja nun zwei Ausschüsse, die wir betreuen. Das heißt, meine Kollegin macht Wirtschaft und Energie und ich mache Arbeit und Soziales, Fachbereich Arbeit. Das heißt, ich bereite die Ausschusssitzung vor, ich brief Klaus in dem Fall, dahingehend, welche Anträge eingereicht werden, welche Anträge besprochen werden, was thematisch überhaupt ansteht. Wir machen dann auch so Sitzungen, wo wir praktisch in der Fraktion ausmachen, wer zu was redet. Dann gibt es auch, wenn er eine Rede hält, bereite ich die Rede vor und gehe die auch mit Klaus zusammen durch. Und wir schreiben die, also ich bereite sie vor und dann schreibt er sie nochmal um und dann bringe ich sie nochmal in eine Form. So, ich meine, das ist bei jedem auch anders, aber üblicherweise schreibt man dann die Reden noch. Man muss Bürgeranfragen beantworten. Ich habe auch kleine Anfragen schon jetzt vorbereitet und gestellt, mit einem wissenschaftlichen Dienst Gutachten in Auftrag geben, auswerten und dann eben mit den Referenten zusammen Positionen erarbeiten, vielleicht auch neue Akzente setzen, auf parlamentarische Initiativen der Regierung antworten und so weiter. Also diese ganze parlamentarische Arbeit macht man eigentlich schon mit. Es kommt natürlich auch immer darauf an, das ist in jedem Büro anders. Es gibt da keinen Leitfaden. Also das ist wahrscheinlich bei der CDU oder bei selbst in anderen MdB-Büros von den Linken anders. Und insofern, jeder MdB organisiert sein Büro ja so ein bisschen oder ihr Büro so ein bisschen nach eigener Fasson. Und ich habe das Glück, dass ich eben in einem Büro arbeite, wo ich einerseits sehr viel Freiraum habe und andererseits sehr, sehr großartige Referentinnen habe, mit denen man auf sehr niedrig, also sehr, es ist ein Team. Wir sind wirklich ein Team, wir arbeiten zusammen und jeder übernimmt alles, was er übernehmen kann. Natürlich ist unsere Hauptaufgabe, dem MdB zu arbeiten. Aber darüber hinaus arbeiten wir eben auch mit den Fraktionen eng verknüpft. Und es ist alles sehr niedrig hierarchisch, was mir sehr gefällt. Es ist nicht so ein, hey, ich bin jetzt hier der Chef von der Abgeordneten, du musst jetzt hier mehr. Sondern es ist wirklich ganz oft auf Augenhöhe und es ist wirklich tolles Arbeitsklima. Also man hört ja mal alles Mögliche und ich kann nur sagen, in meiner Position gerade, dass ich davon überhaupt nichts mitbekomme von Streitereien, sondern es ist absolut tolles Klima. Also professionelles und aber auch herzliches Arbeitsklima.
Also ich finde das interessant, weil man ja, ich sage jetzt mal, als leicht politikinteressierter Außenstehender bekommt man ja erstmal nur die Abgeordneten zu Gesicht, wenn überhaupt. Mhm. Und ich habe dann auch erstmal natürlich die Vermutung, ich habe einen Abgeordneten gewählt und käme jetzt gar nicht so sehr auf die Idee, dass da ja noch eine oder mehrere Personen mit dabei stehen, die auch mit ihm sprechen. Also weil dieses Schreiben von Reden zum Beispiel, letztens habe ich mich da auch mit jemandem unterhalten. Das finde ich schon spannend, weil eben Worte, die jetzt bei dir, zum Beispiel Klaus Ernst sagt, eben auch Worte sind, die du ja auch formuliert hast mit. Ja.
Naja.
Was gar nicht heißt, dass er nicht seine Meinung sagt.
Nein, sondern, also bei Klaus ist es ein Sonderfall, er ist ein absoluter Freestyler. Also das Erste, was ich zu hören gekriegt habe, war, brauchst du nicht irgendwie denken, dass die Rede so gehalten wird, wie du sie geschrieben hast. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Also er macht halt schon sein eigenes Ding da draus und deswegen sage ich auch, in meinem Fall bereite ich dir die Rede eigentlich vor und wir gehen sie dann zusammen durch und er schreibt sie auch teilweise, schließt er sich dann 2 Stunden ein, dann schreibt er nochmal so, wie er sie schreiben will. Manche Sachen übernimmt er, manche Sachen macht er ganz anders und das ist ja auch gut so. Also er muss ja auch die Rede halten, so dass sie zu ihm passen. Mhm. Ne? Und aber ich glaube, wir haben da einen ganz guten Modus gerade gefunden, das funktioniert ganz gut. Und genau.
Ja, ich habe ja, also Klaus Ernst hat sich mir eingeprägt, weil der war für mich, muss ich zugeben, ein Schock, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. aus einem bestimmten Grund. Ich komme ja aus der DDR und ich war 11, als die Wende war und für mich war lange Zeit halt PDS und dann die Linke war für mich halt so eine Homie-Partei, so ein bisschen, ja, weil das war halt irgendwie das, was ich kannte und man kam ja aus Berlin-Mitte und da fand auch so die Wende statt und da war man erstmal Westparteien gegenüber auch irgendwie einfach aus so einer Sozialisation heraus irgendwie skeptisch und dass plötzlich, Klaus Ernst kommt aus Bayern, ne?
Ja.
Dass plötzlich jemand aus Bayern, also wirklich dem dem Feindesland schlechthin für den Berliner, neben Sachsen, aber Bayern schon noch mehr. Also Bayern ist einfach, ist halt wirklich am anderen Ende der Welt und plötzlich sitzt ein Bayer in der gefühlt ostdeutschen Homie-Partei. Und das war für mich wirklich ein totaler, das habe ich lange Zeit erstmal, war für mich krass irgendwie, da musste ich irgendwie mit klarkommen. Und bis ich dann irgendwann auch mich mit anfreunden konnte, ja klar, das ist natürlich super, dass da eine Verschränkung stattfindet, ne? Und das eben nicht die Ostpartei ist, so,
genau.
Was ihr ja auch zu Recht auch vorgeworfen wurde. Aber das war für mich echt eine Herausforderung. Also da war Klaus Ernst war echt so, dass ich weiß nicht, als erstmal, das geht nicht. Nee, also so funktioniert das nicht. Da habe ich ihn also relativ früh habe ich ihn mitgenommen. Ich erinnere mich gerade, ich habe auch noch in der Schulzeit habe ich noch ein langes Interview mit Gregor Gysi geführt für den PW-Unterricht Politische Weltkunde. Ich muss das irgendwann mal suchen. Das muss irgendwie großartig sein. Da muss ich irgendwie so 16 gewesen sein oder so. Da waren wir bei dem eingeladen. Spannend. Das heißt also, du sitzt in einem Abgeordnetenbüro.
Ja.
Ja. Im Bundestag.
Ja.
Das heißt, du gehst morgens in den Bundestag, so durch irgendwelche Sicherheitsmechanismen,
Schleusen,
durch irgendwelche Schleusen hindurch. Fühlt sich das irgendwie merkwürdig an, in so einem, sagen wir mal, traditionsträchtigen, bedeutsamen Haus zu arbeiten, oder ist das einfach nur noch irgendwann der Arbeitsplatz?
Naja, also bei mir hat das ja noch zwei Ebenen. Also dieser Moment, wo ich dann wirklich emotional auch sehr down war im Frühjahr und auch schon so ein bisschen ich wusste noch nicht, wie es weitergeht und das war ja alles so ein luftleerer Raum. Da dachte ich, ich mache jetzt mal meine Bachelorarbeit fertig und dann auf einmal hat sich das alles so schnell gedreht. Also natürlich war meine Hoffnung, dass ich irgendwann langfristig im politischen Bereich weiterarbeiten kann an meinen Themen, aber dass das dann so ad hoc wirklich zum 3. März schon auf einmal stehe ich im Bundestag. Ich habe das gar nicht richtig, ich habe das wirklich nicht verarbeitet gekriegt. Also ich habe es nicht richtig, das kam gar nicht an. Ich habe es auch jetzt meiner Kollegin mit da mal drüber gesagt, ich kann das noch gar nicht glauben. Also und natürlich ist es so, dass ich manchmal jetzt auch noch so durchlaufe und denke, krass, das ist genau da, wo man hin wollte. Und natürlich war das auch so das Hohe Haus und so und ich will jetzt nicht sagen, die Ehrfurcht, das ist Quatsch. Aber es ist schon so, dass mir das bewusst ist, dass wir Politik für über 80 Millionen Menschen machen und das auch wichtig ist, auch als Opposition. Und man macht nicht nur Politik für die Wählerinnen und Wähler, sondern man macht ja Politik für alle. Und es ist ein toller Job und ich bin echt happy. Und es ist auch nicht nur so man geht jetzt zur Arbeit und macht irgendwie was, sondern man hat schon auch das Gefühl, man arbeitet an Dingen, die sinnvoll sind und das tut auch sehr gut.
Also ich habe auch schon im Innenministerium und im Auswärtigen Amt gearbeitet. das waren schon auch besondere Orte, also die sind halt irgendwie aufgeladen, wobei das Auswärtige Amt deutlich schicker ist als das Innenministerium.
Das Innenministerium war das ist schick, ne?
Ja.
Das ist das da hinten beim Schloss hinten dran, ne?
Ja, und das hat Paternoster und das ist so holzgetäfelt und so. Das war schon ziemlich beeindruckend. Ja, also das Auswärtige Amt will man mal von innen gesehen haben, wenn sich das irgendwie anbietet. Innenministerium war so ein Neubau da irgendwie an der Spree oder so. Das war so ein bisschen langweilig. Da fällt mir noch ein, im Innenministerium hatten wir das Problem, dass wir immer auf lauter Webseiten nicht zugreifen konnten, weil die hatten so eine Whitelist. Also da gab es nur eine Liste mit Webseiten, die man aufrufen durfte.
Okay.
Alles andere durfte man nicht. Ist das bei euch auch so?
Nee, gar nicht. Also.
Ja. Als du jetzt eben erwähnt hast, dass du halt an den Reden mitschreibst, habe ich mich daran erinnert, ich habe gelesen, dass du Rhetoriktrainerin bist, richtig?
Ja, Kommunikationscoach.
Ja, aber was macht ein Kommunikationscoach?
Naja, letztendlich war das so eine Coaching-Ausbildung, die ich mal gemacht habe, die speziell auch um so Kommunikation ging. Und ich habe mehrere Rhetorikkurse auch schon selber mitgemacht. Es geht so ein bisschen darum, wie funktioniert Kommunikation und wie kann man mit Fragetechniken zum Beispiel ganz einfach auch zu Antworten kommen. Also ich hatte das damals auch relativ nötig, weil ich ja selbstständig war lange und echt oft mit Kunden zu tun hatte, die Probleme hatten zu formulieren, was sie wollten und ich hatte Probleme zu fragen, was sie wollten und so kamen wir selten zusammen. Und insofern hatte ich dann letztendlich diese Ausbildung auch gemacht und Habe das eigentlich hauptsächlich für mich gemacht, zum nutzbar machen. Habe allerdings in dem letzten Job, da war ich ja technische Redakteurin, da habe ich auch Schulungsunterlagen für unseren Support gemacht und habe das vorbereitet und habe da eben das Wissen auch weitergegeben.
Klingt nach einer perfekten Vorbereitung für deinen jetzigen Job.
Ja, war es letztendlich auch. Ne? Das war auch für den Wahlkampf gut, weil ich natürlich so auch viele Dinge umschiffen konnte. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich nicht so einfach gewesen für die Journalistinnen und Journalisten, die mich da interviewt haben.
Job ist Job.
Weil teilweise habe ich einfach die Sachen auch, ich habe dann auch einfach das also verbal ein bisschen Aikido gemacht und abprallen lassen. Weil ich wusste, es gab ja manchmal so Fragen, da kannst du eigentlich nicht richtig drauf antworten. Ne?
Sag mal eine Beispielfrage. Ja. Kriegst du eine noch zusammen?
Naja, nee, aber wenn es halt darum geht, dass man vielleicht auf Punkte angesprochen wird, wo man selber Kritikpunkte zu äußern hätte, das aber nicht äußern will, weil okay. man eben doch in dem Fall Parteisoldatin ist und sagt, okay. ich steck lieber den Rücken und dann geht man einfach gar nicht groß drauf ein und das ist natürlich sehr unbefriedigend, aber auf der anderen Seite vermeidet man eben so irgendwelche Gates und irgendwelche Skandale. Und das war mir auch wichtig, ich wollte es im Wahlkampf jetzt auch nicht anders machen.
Also wenn, ich versuche es nochmal zu übersetzen, also wenn sozusagen ein Journalist dich versucht dazu zu bringen, etwas in der Partei zu kommentieren, wo klar ist, wenn du das jetzt kommentieren würdest, wäre das schon der nächste Aufreger, richtig. Zumindest innerhalb der Partei.
Irgendwie. Und auch außerhalb, ja genau.
Und auch außerhalb.
Und das habe ich einfach konsequent umschifft und teilweise war das vielleicht dann auch, hat das vielleicht profillos ausgesehen, aber mir war es lieber so als anders.
Ja. Also ich hatte einmal, ich hatte ja auch ein paar Interviewanfragen, während ich das Blog gemacht hatte. Eine war von Radio 1, ob ich da irgendwie zum Interview vorbeikommen würde. Und da hat vorher eine Frau, habe ich vielleicht sogar schon mal erzählt, da hat eine Frau von der Recherche bei mir angerufen. Und ich habe erst mal gesagt, ja, aber ich dachte so, Radio 1 kann man irgendwie machen. Und das war total unsympathisch, weil die dann so, ja, wie finden Sie denn die Piraten? Und würden Sie die Piraten wählen? Und ich sage, Entschuldigung, das ist gar nicht mein Thema. Und ja, dann sagte die, das ist doch unmöglich, was da in der Partei stattfindet. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Und dann habe ich in der Nacht eine Mail geschrieben und gesagt, dass ich das Interview nicht machen möchte. Also, weil das halt, da war mir klar, dass das halt nur darauf hinausläuft. Da hatte ich gar kein Interesse dran irgendwie. Aber klar, also das sind dann immer so.
Und das war natürlich bei mir auch ganz oft so. Da wurde halt natürlich auch gezielt danach gefragt, um solche Sachen offenzulegen und wieder eine Bresche zu haben, in die man reinhauen kann. Ne?
Gut, und Journalisten machen halt ihren Job.
Genau. Aber ich habe dann in dem Fall auch meinen Job gemacht und habe einfach dann auch ein bisschen die Teflonbeschichtung rausgeholt. Und ich meine, andere kommen ja auch damit durch, ne?
Ja, also da gibt es ja ein paar in der Partei, die das ganz gut können, aber viele halt auch nicht.
Ja.
Aber das ist ja so ein Lernprozess. Ja. Du hast eben schon deine Bachelorarbeit erwähnt. Die hatte irgendwie einen total langen Titel. Kannst du noch mal sagen, worüber geschrieben?
Also ich habe Sozialwissenschaften studiert. Das hat nichts mit Sozialpädagogik zu tun, was viele immer verwechseln, sondern das sind Soziologie, Politikwissenschaften plus meistens ein Wahlfach. Ich habe als Wahlfach VWL genommen und habe im Grunde genommen über Finanzmarktsoziologie eine mikrosoziologische Analyse gemacht mit einem ganz spektakulären Titel, den ich selber im Kopf auch nicht zusammenkriege. Also wenn das
Warte. Ich habe hier deine E-Mail. Moment. Thema war eine soziologische Analyse der Finanzkrise. Einfluss normativer Erwartungs- und Deutungsstrukturen auf das Entscheidungsverhalten individueller Finanzmarktakteure.
Richtig, so hieß es. Und im Grunde genommen habe ich mir die Bücher von mehreren Trailern vorgenommen, autobiografische Bücher. Und es war eine Bachelorarbeit. Ich hatte also nicht die Möglichkeit, jetzt wirklich qualitative Interviews zu führen. Das hätte den Rahmen gesprengt. Also habe ich gesagt, gut, nehme ich mir Bücher vor, guck mal, was die da so drüber schreiben und mache daraus eben eine soziologische Analyse. Habe das aber einen Bogen gespannt zur ökonomischen Theorie per se, also die normativen Strukturen der ökonomischen Theorie herausgearbeitet, weil das ja größtenteils, das ist ja keine Naturwissenschaft, das ist ja auch eine Sozialwissenschaft, vergessen ja viele, dass das viel mit Gesellschaft zu tun hat, viel mehr auch mit Ideologie als mit Mathematik. Und habe da versucht, so rauszuarbeiten, inwieweit diese Theorien und diese normativen, also diese Wertprämissen der ökonomischen Theorie und vielleicht auch diese ideologischen Überbau der ökonomischen Theorie dazu geführt haben oder beeinflusst haben, dass die Strukturen an den Finanzmärkten sich so entwickelt haben und wie die beeinflusst wurden, welches Denken die so hatten. Und das war auch teilweise sehr spannend, also fast schon gruselig, weil wirklich dieser Wettbewerbsgedanke und dass man alles auf Effizienz trimmt, dass es um Profitmaximierung geht. Das sind ja diese Prämissen, die die ökonomische Theorie, zum Beispiel mit dem Shareholder Value oder mit dem Homo economicus mitbringt, dass die so verinnerlicht wurden, dass das ganze Leben von den Tradern dahingehend optimiert wurde und dass letztendlich ja also völlig ein Realitätsverlust stattgefunden hat, dahingehend, dass man das eigene Handeln überhaupt nicht mehr in einen vernünftigen Kontext setzen konnte. Und gleichzeitig die Organisation ihre Strukturen auch dahingehend so aufgestellt hat, dass eben das auch kanalisiert wurde, um den größtmöglichen Output zu haben. Das heißt, das ging im Grunde genommen, wurden die Trader ermutigt, sich profitmaximierend zu verhalten, auch wenn sie Regeln verletzt haben damit. Es wurde weggeschaut und es wurde, wenn jemand halt, der Gewinn war eigentlich der Maßstab. Das heißt, egal was man gemacht hat, wichtig war, dass man am Ende möglichst viel Profit macht und dann waren fast alle Mittel recht. Und das habe ich halt versucht so rauszuarbeiten mit ganz vielen Feinheiten, auch so Gamifizierung, gamifizierte Arbeitsstrukturen und so mit Bonus und Ranking und so. Letztendlich war das eine sehr unheimliche Sache für mich auch, weil ich das Gefühl hatte, man versteht so ein bisschen, was abging und noch gruselig, dass es wahrscheinlich, also scheinbar wieder so ist. Also es läuft jetzt gerade so weiter.
Nochmal kurz, um das zu verstehen, ging das bei der Ausrichtung des Lebens der Trader darum, dass das auch ihr sozusagen ihr normaler Lebensalltag darauf ausgerichtet war? Also geht es um sowas oder nur um den Arbeitsalltag?
Es ging hauptsächlich um den Arbeitsalltag, okay. Aber es war an vielen Stellen auch klar, dass die haben ja fast auch kein Privatleben in dem Sinne, ne? Aber es ging sowas, also ich habe dann Zitate genommen und habe die dann eben in den Kontext gestellt, sowas wie, wir katapultierten Milliarden um den Globus, als gäbe es keinen Morgen und wir haben uns gefühlt wie Kinder auf dem Spielplatz ohne Geländer und da waren wirklich so Aussagen, wo es ganz viel um so verschiedene Punkte geht, zum Beispiel, dass Action ganz wichtig war, dieser Kick, dass man da irgendwie so eine spielifizierte Umgebung hat, die das auch fördert, dass man Adrenalinkicks hat, dass das irgendwie spannend ist, dass man sich selber rankt und irgendwie auch guckt, dass man der Beste ist. Man teilweise haben die ja den anderen, ihren Kolleginnen und Kollegen gezielt geschadet, nur um sozusagen jetzt, also gar nicht mal um selber den höheren Gewinn absolut zu machen, sondern relativ. Und da gab es auch eine ganz tolle Studie, die ich auch da zitiert habe, wo ein Professor in der Schweiz herausgefunden hat in der Studie, dass Trader sich soziopathischer verhalten als Psychopathen. Also unsozialer, sagen wir es so, nicht soziopathischer, unsozialer, sondern dass sie wirklich die Tendenz hatten, gezielt den anderen zu schaden, selbst wenn es auf Kosten ihres absoluten Gewinns ging. Mhm. Also dass da wirklich auch eine ganz scharfe Konkurrenz stattfindet. Und ich habe dann immer eben diese große Ebene, also so wie Unternehmen sich auch auf dem, also mit dem Shareholder Value sozusagen auf den Finanzmärkten verhalten, dass das auch bis ins Kleine eben sich reinzieht. Also dass da gewisse Wertstrukturen sind, die durch alle Bereiche gehen. Und das ist eben Shareholder Value mit dem, das ist ja eine Art von Unternehmenssteuerung, ne, dass sozusagen der freie Markt durch die Aktionäre und bestimmen, wie Unternehmen sich auszurichten haben, eben das hat dazu geführt, dass alle nur noch quartalsweise versuchen, ihre Gewinne zu optimieren, weil sie Angst haben, ansonsten übernommen zu werden und aufgefressen zu werden, praktisch. Ne? Also es ist auch höchst aggressiv und Homo economicus, dieses nutzenmaximierende Denken des nutzenmaximierenden Agenten, was eigentlich als beschreibendes Modell gedacht war, aber sich dann zu einer normativen Theorie entwickelt hat, also so eine, es ist auch so gewollt, dass Menschen sich so verhalten und letztendlich ist ja das auch alles diese Wertprämissen, die man im Neoliberalismus eben gesehen und auch kritisiert hat, jetzt im Nachhinein, aber die so Modelle hervorgebracht haben, wie diese Hartz-IV-Reform, die Arbeitsmarktreform, wo es darum geht, alle müssen in Konkurrenz miteinander stehen, ne? Jeder muss gucken, dass man irgendwie auch effizienter wird und Und das funktioniert natürlich nicht. Also eine Gesellschaft besteht nicht aus nutzenmaximierenden Individualisten, sondern ganz wichtig ist natürlich auch, dass da Solidarität herrscht und auch Kooperation. Also ganz viele Organismen in der Biologie, also in unserer Umwelt funktionieren nur, weil sie kooperieren.
Ja. Also man merkt, wenn man dir zuhört, dass du wirklich zutiefst an das glaubst. Also, das finde ich toll. Kannst du eins einfach so exemplarisch eine dieser Biografien empfehlen, wenn man mal sozusagen so die prototypische Trader-Biografie lesen will? Fällt dir was ein?
Naja, also das weiß ich jetzt schwierig. Es waren ganz unterschiedlich. Ich habe einen französischen Trader, der auch bekannt ist. Der hat mit 10 Milliarden verzockt bei der Société Générale, Jérôme Kerviel. Der ist ziemlich bekannt. Die ist schon sehr krass. Also da wird einem wirklich gruselig zwischendrin. Es ist jetzt aber nicht, ja, es ist eigentlich schon ein bisschen exemplarisch. Dann hatte ich ja noch Greg Smith, der bei Goldman Sachs ausgestiegen ist, und eine Traderin, die sich bis heute nicht mit Namen und mit Institut geoutet hat. Anne T. heißt die. Das Buch heißt Die Gier war grenzenlos, glaube ich. Sie meinte, sie arbeitet bei einem deutschen Institut in London, aber sie hat nie publik gemacht, für welches deutsche Institut insofern. Aber im Grunde genommen überschneiden sich viele Dinge, also es ist relativ deckungsgleich, und ich habe dann dazu noch eine soziologische Analyse von Sieghard Neckel und Claudia Honegger. Strukturierte Verantwortungslosigkeit halt. Das heißt, das kann ich empfehlen. Da sind ungefähr 30 oder 35 qualitative Interviews drin mit Vertretern aus der Bankenwelt und noch schöne Aufsätze. Also wenn, würde ich, glaube ich, das empfehlen. Das ist zwar nur so kleine Einschnitte, aber da kommen auch immer wieder diese Punkte vor, und es ist auch schon schön geordnet.
Da wir hier gerade im Moviepilot-Büro sitzen, wie würdest du denn nach deiner Lektüre diese Wall-Street-Filme einschätzen? Also sind die extrem Hollywood-mäßig übertrieben? Oder?
Ich muss gestehen, ich habe Wolf of Wall Street noch nicht gesehen.
Ja, ich auch nicht. Ich habe nur den alten gesehen.
Ja, also ich glaube, Wall Street kommt sehr gut dran.
Ja?
Mit dem Gordon Gekko, der basiert ja auf einer tatsächlich existierenden Figur. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Mensch hieß. Das muss ich echt gestehen, habe ich den Namen verdrängt. Aber das war ein verurteilter Wall-Street-Betrüger, der im Bereich eben Eigenhandel, Insider-Geschäfte.
Insider-Geschäfte, genau.
Und der hat ja diese Rede tatsächlich gehalten, dieses Greed is good. Ne? Also Gier ist gut, weil Gier führt uns zu was Höherem, so ungefähr. Ne? Und das wurde wohl wirklich das Mantra von ganzen Generationen von Bankern. Und ich meine, ich habe natürlich auch in meiner Analyse so Sachen drin, wie diese, wenn man von strukturierter Verantwortungslosigkeit zum Beispiel redet. Letztendlich ist es ja so, dass auch ganz viele Risiken versucht wurde über so strukturierte Finanzprodukte, also Derivate zum Beispiel, zu eliminieren. Man hat halt versucht, das Risiko möglichst klein zu halten und den Gewinn möglichst hoch. Und das funktioniert eben nicht. Man kann im Leben keine Risiken eliminieren. Es geht einfach nicht. Das heißt immer, wie heißt das? Der Tod ist sicher, das Leben nicht. Aber das muss man akzeptieren. Und man darf dann, ich glaube, es war eine gewisse Hybris, die dadurch auch entstanden ist, dass man sich eben sehr sicher gefühlt hat, keine Ahnung mehr hatte, mit was man handelt. Und gleichzeitig eben diesen absoluten Mega-Rausch hatte. Also es gab auch so Zitate, wie man, das war mega geil, ich dachte, die Welt wächst in den Himmel. Ne? So haben Leute im Nachhinein das erzählt, ein anderer hat gemeint, naja, die eine Hälfte wollte halt noch schnell auf den Zug aufspringen und hat gehofft, dass es nicht in die Wand hineinfährt, bevor sie sozusagen abkassiert haben. Also es war wirklich krass, und wenn man das so gelesen hat, und es ging mir auch echt, da wird man sehr emotional teilweise, wo man denkt, das darf doch wohl nicht wahr sein, was denken sich solche Leute eigentlich, mit was sie da handeln, weil letztendlich ist so eine Entfernung von der Realität da. Also die Finanzwirtschaft hat sich derart von der Realwirtschaft abgekoppelt. Die schweben so aufgesetzt oben und trommeln den Takt. Und das ist ja gerade global so, dass einfach die Unternehmen nach dem Takt der Finanzmärkte Schritt halten müssen, damit eben diese quartalsweisen Veröffentlichung von Bilanzen und dieses Trimmen auf absolute Effizienz. Ich glaube, das ist letztendlich ein Nullsummenspiel und da stetig steigend im Einsatz, ne? Oder vielleicht sogar ein Minussummenspiel, weil im Endeffekt Nee, eigentlich ist das Nullsummspielen. Eigentlich ist, das verteilt sich halt anders. Ne? Das heißt, eine, und das sehen wir ja jetzt, die Ungleichverteilung. Das heißt, immer weniger haben immer mehr verlieren immer mehr und am Ende wird es zu sozialen Spannungen kommen. Das wird wahrscheinlich nicht, es wird wahrscheinlich unvermeidbar bleiben, wenn man nicht irgendwie rechtzeitig sagt, wir halten jetzt ein und überlegen, dass es andere Dinge gibt als Profit.
Mir fällt gerade ein, ich habe auch mal Aktien gekauft. Ich oute mich jetzt mal. Und das hatte einen Anlass. Ich habe damals beim Spiele-Publisher Tentacle gearbeitet. Mhm. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere noch. Der ist, damit geht es auch schon weiter in der Geschichte, in die Insolvenz gegangen. Also ich habe, das ist jetzt vielleicht 7 Jahre her, habe ich bei einem, Tentacle ist halt ein Spiele-Publisher, der hat auch ein paar bekannte Spiele rausgebracht und die hatten viele einzelne Studios und eins davon war in Berlin in der Kastanienallee. Da habe ich gearbeitet, habe so Projektmanagement gemacht, technisches Projektmanagement, so eine Mischung. Und das war halt ein aktiengeführtes Unternehmen und ich dachte damals so, irgendwie möchte ich auch mal Aktien von der Firma haben, an der ich arbeite. Irgendwie fand ich das eine tolle Idee und habe mir dann Aktien gekauft für 1.000 Euro, also war schon eine Investition. Und habe dann aber gleich noch von einem anderen Unternehmen Aktien gekauft. Ich hatte wirklich keine Ahnung, habe geguckt auf irgendwelchen, es gibt ja dann immer so Aktien, die empfohlen werden. Und das war von einem Unternehmen, das irgendwie Explosionsschutz für Ölbohrarbeiten anbietet oder sowas total. Keine Ahnung, ja. Da habe ich auch Aktien gekauft, weil stand, also wirklich, da sollte man jetzt wirklich Aktien kaufen. Da habe ich damals noch gelernt, da muss man sich erstmal ein Depot machen. Mhm. Und dann musste ich noch einen Zettel unterschreiben. Das ist so ein formales Ding, dass ich mir bewusst bin, dass das sehr risikohaft ist, mit Aktien zu handeln. Also du musst sozusagen nochmal schriftlich bestätigen, dass du dein Geld ja, dass dir bewusst ist, dass du dein Geld verlieren kannst. In dem Das Explosionsschutzunternehmen ging natürlich sofort rapide runter, irgendwie sank um 50%, aber ich hatte dann erstmal diese Aktien, also ich hatte da glaube ich auch für 1.000 Euro Aktien gekauft. Da war dann für mich interessant, dass ich dann irgendwann so eine Einladung zur Aktionärsversammlung, ja. Deutschen Gesellschaft, genau, zur Aktionärsversammlung erhielt und irgendwie sowas wie 1,50 Euro Rendite oder sowas. Das war interessant. Ja. Da war auch interessant, also es war halt ein reales Unternehmen, da habe ich halt auch gemerkt, dass es halt, man sollte wirklich nicht Aktien von Dingen kaufen, von denen man keine Ahnung hat, ja, weil man das halt schwer einschätzen kann. Das Interessantere aber war die Aktien von Tentacle, weil die Aktien von Tentacle sind innerhalb von 1-2 Tagen von 1.000 Euro auf 1 Euro ungefähr gesunken, weil die Firma halt Insolvenz angemeldet hat. Da war halt noch das Interessante, dass das aber nicht geschlossen wurde. Also die Aktie bestand weiterhin. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Aktien. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch falsche Worte verwenden. Das war danach aber ein sogenannter Penny Stock, weil Aktien, die also Aktienkurse von Pleiteunternehmen werden oft noch längere Zeit weiter notiert und man kann die noch kaufen und verkaufen. Und das ist ein sehr interessantes Wirtschaftsfeld, habe ich da gelernt, weil wenn eine Aktie von 1 Cent auf 2 Cent steigt, ist das absolut nichts, es ist kein Unterschied. Wenn du aber Tausende von Aktien kaufst, kannst du innerhalb von einem Tag damit unglaublich viel Geld umsetzen. Das war diese Zeit, in der es auch sehr viel Aktienspam gab. Da gab es so mehrere Spamwellen, in denen jemand geschrieben hat, hier, da gibt es einen Pennystock und wenn du den jetzt kaufst, da passiert was. Das Interessante war, das waren so selbsterfüllende Prophezeiungen, weil da hat halt jemand, man hat Leute rumgespammt, millionenfach, kauft diese Aktie, die wird steigen und die kostet nur ein paar Cent. Die Leute haben das also gemacht und derjenige aber, der natürlich diese Aktie vorher schon im großen Stil gekauft hatte, brauchte nur auf ein paar Cent Steigerung zu warten, dieses Ding zu verkaufen. Das fand ich jedenfalls sehr interessant, auch zu sehen, wie einfach Geld verpufft. Das hat natürlich echt geschmerzt. Ja, so. Natürlich. Das Geld war halt einfach weg. Es war trotzdem auch interessant. Also ich fand das eigentlich halt auch irgendwie war das legitim, dieses Gefühl, ich investiere jetzt mal in das Unternehmen.
Ja. Ist ja, glaube ich, auch per se nichts Schlechtes. Genau. Es gibt ja auch verschiedene Formen von, zum Beispiel, wenn man jetzt eben als also dieses Shareholder ist ja eigentlich auch, man ist ja Miteigentümer. Ne? Ursprünglich war das ja eben aus genau solchen Gründen gedacht, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel bei einem großen Unternehmen arbeiten, bei VW oder so, darf ich hier kein Name-Dropping machen, also bei einem, bei großen Unternehmen arbeiten.
Doch, darfst du, wir sind hier nicht beim Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, okay, ja, das ist. Naja, dann, dass die eben so ein bisschen dran teilhaben. Das war ja der ursprüngliche Gedanke. Und der ursprüngliche Gedanke auch von diesem Vermittlung von Krediten an Unternehmen war ja auch, dass man eben die Bank eine Vermittlerfunktion einnimmt zwischen kreditgebenden Menschen, die zu viel Geld haben und Unternehmen, die zu wenig Geld haben. Ne? So, also die einen suchen Kapital, haben eine gute Idee, die anderen haben keine guten Ideen, aber dafür eine Menge Geld, und so wollte man die Leute zusammenbringen. Das war ja auch eigentlich mal die ursprüngliche Idee dabei. Und ganz früher war das auch so, dass eben gerade solche Investitionen auch über Aktien unter Umständen eben so waren, dass man ein langfristiges Interesse daran hatte, dass ein Unternehmen langfristig erfolgreich wird und man so eben eine gute Kapitalanlage auf Dauer hat. Und mit den 80ern kam eben dieses Shareholder Value ganz gezielt auch als Steuerungselement. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, wo es darum ging, Unternehmenssteuerung eben über den Shareholder Value zu machen. Und damit hat sich so eine Art Exit-Kapitalismus an den Märkten etabliert. Und
das heißt, Exit-Kapitalismus
früher war zum Beispiel, ja, dass die Leute wirklich sobald, also früher war es so, man hat investiert in ein Unternehmen, wo man erwartet hat, dass in Zukunft gute Rendite gemacht wird. Und jetzt ist es so, dass man, wenn das Unternehmen nicht so gut funktioniert, wie man denkt, einfach aussteigt. Und damit okay. Das Unternehmen runterfallen lässt. Das heißt, die Unternehmen haben permanent Druck. Sie haben Angst vor Übernahmen, vor Feindlichen, die auch sehr häufig passieren, vor Zerschlagung. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass 1980 die durchschnittliche Haltungsdauer einer Aktie noch 4 Jahre war, heute sind es, glaube ich, 20 Sekunden.
Okay, ganz lange. Das, ja,
also,
ne?
Also das ist ein bisschen schneller geworden. Hochgeschwindigkeitshandel, auch ganz viel Eigenhandel von Banken und Investmentunternehmen.
Das ist Moore's Law rückwärts auf.
Ja, und es ist nicht mehr so, dass man eine Erwartung hat in die Zukunft, sondern man möchte eigentlich, dass das Unternehmen entweder sich so verhält und die Rendite abwerft, und wenn sie es nicht macht, dann wird es abgesägt. Ja. Und das ist eine sehr aggressive Strategie, die auch viele Unternehmen langfristig eher schwächt, glaube ich, als stärkt.
Ja. Also für mich war es eine interessante Erfahrung. Ich werde nie wieder in meinem Leben mit Aktien handeln, weil ich habe einfach gemerkt, da bin ich nicht der charakterlich nicht nervenstark genug für. Aber spannend war das, und vor allen Dingen das mit diesen Penny Stocks zu sehen. Das mit Tentacle endete dann noch da drin, dass ich noch Anzeige wegen Insolvenzverschleppung erstattete. Das muss ich noch kurz erzählen. Da habe ich folgende wirklich lustige Szene erlebt. Man stellt sich vor, 3 Mitarbeiter gehen zur Polizei, auf die Polizeiwache, und sagen, guten Tag. Es geht also, ja, guten Tag, was wollen Sie denn? Wir würden gerne Anzeige erstatten wegen Insolvenzverschleppung und Leistungskreditbetrug. Und dann so, was? Was wollen Sie? Ja, wir wollen Anzeige erstatten wegen Insolvenzverschleppung. Dann saßen wir eine Stunde, es passierte nichts. Dann kam jemand, was möchten Sie nochmal? Wir möchten Anzeige erstatten wegen Insolvenzverschleppung. Und dann, ja, also wenn es um Ihr Gehalt geht, dann müssen Sie zum Arbeitsamt. So, ja, das wissen wir, wir wollen aber Anzeige erstatten, strafrechtlich. So, dann war wieder eine Stunde Pause. Und dann wurde ich zu einer ganz jungen Polizistin reingerufen, wo auch irgendwie klar war, die soll jetzt den unangenehmen Job machen. Und dann saß die an ihrem Computer und nochmal, ja, was, Insolvenzverschleppung. Wann ist das denn passiert? Ich so, na, es ist ja nicht passiert. Dann sagt sie, ja, ich muss jetzt hier ein Datum eingeben. So, und dann sah ich richtig vor meinem innerlichen Auge, wie die vor so einer Datenmaske für Fahrraddiebstahl oder so saß. Ja. Es tut mir leid, es gibt keinen, habe ich irgendein Datum genannt. Ja, und die Uhrzeit, ich so, also, 0 Uhr. So. Und das war so lustig. Also wenn du halt so mit so etwas obskureren Dingen da zur Polizei gehst und da so Anzeige erstattest, das war schon interessant. War auch interessant, so eine Insolvenz mitzuerleben. Mhm. So. Man lernt ja so im Leben einiges mit. Und ich kann nur empfehlen, wenn jemand irgendwie in einem Unternehmen arbeitet, wo es nach Insolvenz aussieht, man kriegt danach maximal 3 Gehälter vom Arbeitsamt, wenn man angestellt ist. Also niemals 4 Gehälter sich nicht auszahlen lassen, weil dann hat man wahrscheinlich eins verloren.
Ja, das ist ein guter Tipp.
Ja, das war auch interessant. Also wenn es gibt halt einen Insolvenzschutz sozusagen vom Staat für festangestellte Mitarbeiter, dass wenn eben eine Firma insolvent geht, dann zahlt das Arbeitsamt bis zu 3, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber es waren bis zu 3 Gehälter, so, aber eben nicht 4. Und bei uns ging es aber halt irgendwie um ein halbes Jahr, und theoretisch hat man dann halt Anspruch auf die Insolvenzmasse und dann kommt ein Insolvenzberater, das war auch spannend, der wird dann vom Staat bestellt. Der Insolvenzverwalter muss als erstes prüfen, ob die Firma noch 5.000 Euro hat irgendwie. Ansonsten findet keine sachgemäße Insolvenz statt. Das heißt, da kommt jemand in die Firma und guckt sich um, ob er irgendwie Dinge findet für 5.000 Euro, die er verkaufen kann. Dann kommt wirklich jemand, ja, hier die Stühle und Tische, ja, das kriegen wir irgendwie hin. Dann gab es große Schulden auch beim Vermieter und so ein Insolvenzverwalter managt das dann. Also der redet dann halt mit diesen ganzen Schuldnern und hat erstaunlich große Kompetenzen halt. Das ist dann schon krass. Also dieses deutsche Insolvenzrecht ist auch gar nicht so schlecht, habe ich so gemerkt. Also weil dieses halt für Arbeitnehmer gibt es einen ganz, ganz guten Schutz. Und aber war auch ein krasses Erlebnis irgendwie. Du darfst husten. Genau. Genau. Aber lass uns mal noch jetzt das Thema wechseln, ein bisschen weg von der Politik. Du hast mir noch einen ganz spannenden Stichpunkt über dich geschickt, dass du vor, ich glaube, du hast betont, wie lange das schon her ist, als DJ unterwegs warst.
Ja. Ja.
Und dass du ein Label hattest.
Ja.
Und das Schöne ist, ich wollte schon immer mal jemanden fragen, was ist ein, also ich weiß ungefähr, was ein Label, aber was ist ein Label konkret? Was macht man, wenn man ein Label hat? Ich habe wirklich keine Ahnung.
Man veröffentlicht also entweder CDs, DVDs oder Schallplatten. In meinem Fall war es tatsächlich so, wir haben Vinyl pressen lassen damals. Ja, das war so ein kleines Elektronik-Techno-Label. Da war ich glaube mit 22 habe ich das gegründet, mit Freunden zusammen. Und die waren so ein bisschen, eher so ein bisschen chaotisch unterwegs. Und ich habe das dann irgendwann eigentlich komplett übernommen und hatte dann auch das Glück, dass ein ziemlich bekannter Techno-DJ, Alexander Kowalski, bei mir seine erste Release hatte. Und dann hatte ich leider nicht mehr so viel Glück, weil Patentrecht sei Dank oder wie man das nennt, Markenschutz sei Dank oder Urheberrecht sei Dank, irgendeine Firma aus Neckargemünd auf einmal die Schublade aufgezogen hat und mit einer geschützten Marke vor meiner Nase rumgewedelt hat, was ich nicht gewusst hat. Das heißt, der Name von dem Label war schon in so einem Schubladending vergeben. Also es gab es nicht offiziell. Aber irgendjemand hatte sich diesen Namen eben
so als Marke
schützen lassen.
Irgendwie.
Und ja, das war so, gerade als das überhaupt anfing, dass da, wir hatten unsere erste Label-Tour. Ich bin dann irgendwie durch die ganzen Clubs in Deutschland auch getourt mit meinen Jungs so, also mit den Künstlern halt, die ich auch unter Vertrag hatte. Und habe selber auch mit aufgelegt. Es war ganz lustig. Wir waren hier auch in Berlin im Tresor zum Beispiel, hatten wir einen Labelabend. Wir hatten in Kassel im Stammheim einen Labelabend, also waren dann schon auch irgendwie ganz bekannte Clubs dabei, es war ganz cool. Und dann hatte ich aber nicht den Nerv. Ich hatte dann auch die Überlegung, ich wollte es dann umnennen, also das hieß Proton Records, ich wollte es dann in 2600 Grad umnennen. Das kommt übrigens auch aus 2600 von dem 2600 Magazine.
Ja, ich wollte gerade sagen,
ja,
ne?
Ja,
genau, das Hacker-Magazine.
Ja. Ich hatte auch auf meinem Plattenkoffer einen ganz großen Freak Heaven Aufkleber in der Zeit. Ein einziges Mal hat es jemand gecheckt. Ansonsten immer alle so, meinst du den Wal? Ich so, nein. So. Ja, und so kam das dann. Und dann hatte ich aber irgendwie keinen Nerv mehr, nochmal von vorne anzufangen. Und hatte auch sehr viel Durcheinander in meinem Leben in der Zeit, mit Umzügen und allem möglichen Kram. Und dann hat sich das so ein bisschen verschleppt und letztendlich habe ich es dann auch nach der vierten Release schon wieder eingestellt und habe dann auch, da war ich so 27, da dachte ich mir auch, Mensch, willst du das dein ganzes Leben machen, so durch die Clubs touren und so. Mir ging dann auch diese Feierkultur, auch vor allen Dingen den ganzen Drogenkonsum abends, also nicht nur bei den Feiergästen.
Ach, das gibt's wirklich, ja?
Ja.
Ja.
Nee, nicht bei mir, aber so…
Nein.
Nee, es war echt tatsächlich so, weil ich musste immer noch Auto fahren. Ja. Also ich habe immer ganz brav maximal meinen Sekt Red Bull am Anfang getrunken. Oder Sekt Red Bull, genau. Immer
oh Gott,
so
das
am
klingt
Anfang.
Ja schrecklich, ja.
Und dann war ich immer so die ganze Nacht nur noch Red Bull auf Eis getrunken und musste dann morgens um 6 teilweise noch nach Hause fahren. Ne? Und aber wenn du dann morgens irgendwie eine Stunde warten musst auf dein Gehalt so, auf deine DJ-Gage und dann irgendwo in so einem Club-Hinterzimmer sitzt und der Chef erstmal noch sich die dritte Line Koks vor deiner Nase reinzieht, und das war mir dann irgendwann alles so ein bisschen zuwider, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir dann überlegt, es war eine tolle Zeit, also ich habe auch wirklich mit tollen Leuten zusammen gespielt, ich habe auch tolle Gigs gehabt, also teilweise vor mehreren tausend Leuten aufgelegt, was richtig tolle Erlebnisse waren, auch an international und so. Und aber ich war dann an einem Punkt, wo ich dachte, naja, das war jetzt, das ist so eine Sache, die kannst du mit deinen 20er Jahren so machen, ja. Da nimmt man das mit, da steckt man das weg, da macht man die Nacht durch. Ich meine, gut, ich bin dann morgens auch irgendwie ins Bett gegangen und nachmittags aufgestanden. Ich habe die Sonne selten gesehen und aber ich wollte dann auch, habe mir überlegt, was willst du denn machen in deinem Leben? Willst du das wirklich mit 40 noch machen? Da habe ich gesagt, nee. Und dann habe ich das relativ von heute auf morgen auch aufgehört und habe es auch nie bereut. Also es hatte dann noch ein paar Mal so auf Privatpartys, habe ich dann Plattenspieler nochmal rausgeholt, habe dir dann irgendwann auch einem guten Freund für einen Abel und ein Ei, so für einen Obolus, eigentlich, naja, nicht geschenkt, aber halt so, ne, so symbolisch, wirklich war nur so ein Symbolding. Und der ist heute auch DJ mit den Dingern und legt jetzt auf und das freut mich auch sehr. Aber ich habe es dann auch nie bereut, das aufzuhören, weil letztendlich wäre das nicht langfristig sowas für mich gewesen.
Ich muss nochmal nachfragen, also auf die Frage, was ein Label macht. Ich stelle mir es jetzt vor, zu dir kommt ein DJ oder jemand, der irgendwie Musik produziert hat. Deine Aufgabe als Label ist es dann dafür zu sorgen, dass das, oder damals, ja, war das, dass das Ganze auf den Tonträger kommt.
Genau. Und einen Vertrieb bekommt.
Und einen Vertrieb bekommt. Also ich frage mich, warum, also kann das auch derjenige selber machen oder ist Label auch irgendein rechtlicher Status?
Naja, also man muss sich halt mit viel Mist rumschlagen, mit so rechtlichen Sachen, mit Gewerbeanmeldung und mit Steuererklärung und mit eben Vertrieben, vertragsrechtlichen Bedingungen, mit so Sachen wie Markenschutz und auch mit GEMA zum Beispiel. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit, die nicht jeder Bock hat zu machen. Und Tatsache war, dass ich mit den Jungs, mit denen ich angefangen hatte, das zu machen, dass die auch selber produziert haben. Und das schon so war, dass wir selber eigentlich unser Ding machen wollten und genug Leute kannten. Also man kannte ja auch zig Leute und nicht jeder hatte den Nerv, eben als DJ oder als Musiker noch irgendwie sich um diese ganzen Verwaltungskram zu kümmern. Und so kam das eben. Aber wie gesagt, es waren noch nur 4 Releases und dann hatte ich ja diese Patentgeschichten oder diese Markengeschichten am Hals und habe das dann auch sein lassen, weil letztendlich ist es auch eine Menge Arbeit und eine Menge Aufwand und ich habe da jetzt, das war eher auch so ein Ding, was nebenher so ein bisschen lief. Ich habe auch derzeit zum Beispiel auch schon mein Webdesign und Screendesign und auch ganz viel Flyer-Design gemacht. Das irgendwie, also ich habe ganz viele Dinge gemacht in der Zeit. Ich habe auch nebenher studiert. Das habe ich allerdings dann auch nebenher abgebrochen.
Informatik?
Nein. Ich hatte damals Philosophie studiert.
Abgebrochenes Philosophiestudium, auch nicht schlecht.
Ja, und dann habe ich immer den Wunsch gehabt, das nochmal aufzunehmen, so ein Studium. Ne? Und das habe ich dann ja auch vor 5 Jahren gemacht, 4 Jahren.
Hat das mit der GEMA immer noch Nachwirkungen? Also gibt's
denn nicht? Nee, wir haben das ja eingestellt, das ist ja nicht mehr, wird ja auch nicht mehr jetzt.
Achso, es hätte sein können, dass das irgendwie dann die Rechte irgendwie übertragen. Also
das ist jetzt auch schon 15 Jahre her. Also da kam nie wieder was. Und der Alexander Kowalski, der ist jetzt auch ziemlich erfolgreich geworden. Der ist dann irgendwann zur neuen Heimat von dem Label von Heiko Laux gegangen. Und noch andere Label, ich glaube von der Ellen Alien war dann auch mal, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube aber. Und das ist halt als Label, ja, das, ich meine, jeder kann ein Label gründen, wenn du Leute hast, die du kennst und wo du denkst, ja, Mensch, die machen noch gute Musik. Das ist natürlich eine Menge Arbeit, das zu promoten und man bleibt am Anfang auch auf den ersten Releases natürlich sitzen, außer du hast halt so Kracher, die irgendwie direkt so wie Fischer Spooner oder so. Oder wie der, wie hieß der noch hier, wenn ich nicht hier bin ich auf dem Sonnendeck, der.
Das kenne ich. Fischersbrunner kenne ich, das andere nicht, ja.
Die natürlich, wo ich dann auch teilweise noch Pressungen hatte, die so mit Handstempel gestempelt sind, die müsste ich eigentlich mal suchen. Ich habe die irgendwo, ich weiß gar nicht, wo ich meine Platten habe. Ich habe die irgendwo mal.
Was heißt Handpressung?
Das
heißt,
naja, so, wo du eben so Label, also du hast ja ein Plattenlabel, ist ja das Label, du hast auch ein Label auf einer Schallplatte zum Beispiel, also dieses Etikett, wo die Leute einfach sich den Druck von diesem Etikett gespart haben, einfach nur ein Grau genommen haben und dann mit einem wirklichen Stempel, also 500er Auflagen und dann 500 mit Hand sozusagen da Fischerspooner oder was weiß ich drauf gepresst haben. Ja. Mein Fischerspooner war ja so ein Beispiel, ne? Die sind ja total durch die Decke gegangen. Dann hat die DJ Hell auf sein Label genommen und da waren die ein Riesenerfolg.
Die waren aber nicht bei euch.
Nein.
Genau. Ja, spannend. Also, das ist auch interessant, was du zum Thema Drogen ansprichst. Ich hatte mich so ein bisschen so gedanklich damit auseinandergesetzt, als ich vor 2-3 Jahren 24 Stunden Berlin geguckt habe. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das war ich fand es ein tolles Fernsehexperiment auf Arte. Da haben im Vorfeld an einem Tag viele Fernsehteams in Berlin 24 Stunden lang gefilmt, dann wurde das zusammengeschnitten und wurde 24 Stunden lang ausgestrahlt. Ach, cool. Und zwar immer zu der Zeit, in der das auch gespielt hat. Also so ein bisschen
wie dieses Happy, dieses Video 24 Stunden Happy von Will Ferrell.
Genau, aber halt, achso, ist das 24 Stunden lang?
Ja, das geht so 24 Stunden. Ach, und genau, immer genau in der Sekunde, wo du reinklickst, ist dann die Uhrzeit.
Genau. Und das ist wirklich, genau, das und das Ganze war in Berlin und da wurden völlig verschiedene Typen begleitet. Also von einem Berliner Müllfahrer über einen Pfarrer, Krankenhaus, wirklich alles. Und da war auch Paul von Dyk dabei. Und noch ein anderer Berliner DJ. Und die waren halt abgefahren unterschiedlich, weil der eine, dem stand wirklich Drogen, also wirklich ganz fett oben auf der Stirn. Der war dann so bei sich und hat so in seinem Studio rumgeführt. Das sah toll aus. Der hatte total tolle Lautsprecher. Aber dachte so, wow, der ist aber auch ganz schön abgehoben. Und Paul von Dyk zeichnete sich durch der wirkte wie so ein Soldat, so ein total fleißiger, ultranüchterner Typ. So, der hatte auch so drüber gesprochen. Er meinte auch, dass das gar nicht anders ginge als gesund und nüchtern, weil der auch ja sehr viel international unterwegs ist. Und das hat mich jetzt ein bisschen an das erinnert, was du gesagt hast.
Also das, man kann natürlich anders machen, aber man ist dann auch durch. Ne?
Ja,
also
genau.
Ich kenne auch tatsächlich Menschen, die im Nachgang, also die weitergemacht haben und die auch gar nicht mehr das nicht überlebt haben.
Ja.
Tatsächlich, was sehr, sehr, sehr tragisch ist. Und andere, die ich jetzt auch wieder gesehen habe, die einfach total fertig sind inzwischen. Das ist echt schade zu sehen. Auf der anderen Seite zeigt es mir auch, dass es eine gute Entscheidung war. Also ich glaube, selbst ohne Drogen und mit gesund Leben, das macht dich ja irgendwann fertig. Du bist ja mit Mitte 30, kannst du doch nicht mehr so ein Leben, also kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn ich überlege, und alleine die Tatsache, dass ich, als ich dann versucht habe, meinen Lebensrhythmus oder meinen Tagesrhythmus umzustellen, ich habe ein halbes Jahr gebraucht, um mich ans Tageslicht wieder, also das ist kein Scheiß, um mich ans Tageslicht zu gewöhnen. Ich habe wirklich bei jedem, selbst bei so einem diesigen Schmuddelwetter, musste ich mit Sonnenbrille aus dem Haus, ne? Weil einfach die Augen wirklich, ich war so wenig am Licht, dass ich total Probleme hatte mit der
Helligkeit. Wie lange war denn deine wilde Phase?
Naja, so von, also Anfang der, was heißt wilde Phase, in welchem Kontext, ne? Also die DJ-Zeit, ich hatte eigentlich relativ die, also nach dem Abi habe ich echt erstmal so ein bisschen, bin ich auch durch die Welt gereist und so. Also ich habe mir auch schon einiges so mir gegönnt, irgendwie zu erleben und auch selber zu machen. Und Tatsache, diese 6 Jahre, die ich dann als DJ gearbeitet habe, waren 6 Jahre, wo ich auch gefeiert habe, das waren schon ordentlich. Wo es dann wirklich so war, dass ich nicht vor zwei, drei aufgestanden, bis man dann aus dem Haus war, war 5 so, ne? Und ich bin morgens nicht vor 5, 6 ins Bett, aber einfach, weil du hältst es auch nicht durch ohne Drogen, wenn du einen anderen Rhythmus hast. So ist es halt so, das ist halt dein Lebensrhythmus. Dann wirst du halt auch nicht vor morgens müde. Also bevor es hell wird, bin ich nicht müde geworden. Mhm. Und so habe ich das dann durchgehalten. Aber letztendlich gingen halt andere Dinge bei drauf, eben wie mein, also ich möchte nicht wissen, was für ein Vitamin-D-Mangel ich in der Zeit mit mir rumgeschleppt habe. Weil das jetzt als Nerd und als, in einem Büro, wenn du da arbeitest, ist ja auch nicht anders. Siehst ja auch kaum Tageslicht, ne?
Ja. Ich stell mir gerade vor, wie dein Kühlschrank zu der Zeit aussah. Wahrscheinlich hast du ja wenig zum Einkaufen gekommen sein oder hattest du dann einfach so einen verschobenen Tagesrhythmus?
Ich muss mal überlegen. Also ich hatte ja in der Zeit teilweise in einer WG gewohnt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also das sind so Sachen. Ich habe auch immer gerne gekocht. Ich koche ja gerne. Ich bin nur ein Foodie. Also so ein Essensliebhaber. Und koche sehr, sehr gerne. Ich weiß, dass ich in der Zeit immer sehr viel Kürbissuppe gekocht habe. Das war so mein Energieessen, Energiesuppe.
Wahrscheinlich ist da viel Vitamin D drin.
Das kann sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Knoblauch und Ingwer. Und das war immer total lecker. Und da kann ich mich noch dran erinnern. Und wir haben, ja, das ist doch so. Aber ich glaube, gesund ernährt habe ich mich auch schon da immer drauf geachtet.
Was waren das? Waren das noch 90er oder waren das Nullerjahre?
Das waren Nullerjahre. Also Nullerjahre, ne? Beides. Das war von 96, 97 so bis 2003 und dann habe ich aber auch aufgehört.
Also das ist so die klassische heiße Techno-Phase ja, mit gewesen.
Genau, das war ja auch.
Als man noch zur Laufbahn ging und so.
Ziemlich einfach auch als damals noch da sehr tolle große Events mitzunehmen. Ne? Also das waren schon tolle Sachen. Also ich hatte natürlich auch den Vorteil, dass man als Frau tatsächlich da auch sehr begehrt war als DJ. Und ich habe.
Warum?
Weil das irgendwie so ein Ding war, wo alle mal wollten, dass man als Frau dann auflegt. Das fanden die toll. So irgendwie war das was Besondereres noch als üblich. Wobei ich sehr viele Kolleginnen hatte, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und aber insofern, ich glaube, man muss man schon auch eingestehen, dass man es als Frau dann echt einfacher hatte. Wenn man
Das hatte sich ja auch so ein bisschen verändert. Also ich habe das ja so auch in den 90ern habe ich auch angefangen, elektronische Musik zu hören und so der DJ-Pool drückte ja immer weiter nach vorne. Also das war ja so von, das ist eher so hinten, so es wurde so Musik gespielt, bis es zum Schluss zu so einer Anbetungssituation fast kam. Ja, irgendwie.
Also das habe ich auch erlebt, muss ich sagen. Ja. Also ich habe ja auch vor richtig großen Acts gespielt, also jetzt auch teilweise als Haupteck gespielt. Und ich habe es, als ich war zum Beispiel vor Fats and Small, da waren 5000 Leute in so einem alten Flughafengebäude.
Das klingt nach viel Adrenalin.
Ja, das war richtig super. Also und dann wirklich so wenn man wirklich den Crossfader runter macht, Musik leise und dann wieder reinhaut und auf einmal schreien einen 5000 Leute an, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut wieder, wenn ich nur dran denke, das war schon toll. Aber ich habe auch immer gerne mitgefeiert. Also ich habe auch die Momente gehabt, wo ich dann einfach, wenn eine Bühne da war oder irgendwas, eine Möglichkeit, dass ich einfach mitgetanzt habe oder so und einfach mit, ich wollte einfach, mir die Party war halt super, das war mir halt wichtig, die Musik und die Party und die gute Stimmung und es hat einfach Spaß gemacht und manchmal, also gerade in meinem Stammclub bin ich manchmal am Ende dann wirklich mit in die Menge und habe mitgetanzt und das fanden natürlich alle super, die meisten kannten mich dann ja auch da und das war schon ganz cool.
Wie hieß du als DJ?
Miss Minx.
Miss Minx. Warum?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung, okay.
Also irgendwie kam ich über diesen Minx, das ist ja sowas wie so ein kleines Biest, kleine Hexe oder so, auch so ein bisschen, aber eher so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich fand dieses Wort lustig, sah lustig aus. Und das war auch diese Doppelung mit M-I-M-I, halt wie nennt man das, Anapha? Anapha, ja. Also Miss Minx und das hatte so einen lustigen, irgendwie, und da bin ich dann halt drauf hängen geblieben, ja. Das war ganz gut. Ja, ich war auch, wie gesagt, also ich habe auch dann teilweise auch in anderen Ländern aufgelegt. Das war schon eine tolle Zeit.
Kannst du sagen, weil ich habe da wirklich keine Ahnung von, was verdient man denn als DJ?
Naja, also von gar nichts bis ganz hoch, ne?
Einfach damit man mal so eine Vorstellung hat. Das kann man nicht sagen, aber wenn man jetzt in einem.
Also ich habe angefangen, für Spritgeld irgendwo aufzulegen, oder teilweise Spritgeld draufgezahlt und am Ende habe ich dann eben meinen Lebensunterhalt damit verdient.
Ja.
Aber dadurch, dass ich auch immer das meiste in Platten reinvestiert habe, hat mir jetzt keine goldene Nase damit verdient, das ging relativ so okay.
Und als DJ hast du sonst auch nichts mit der GEMA zu tun, oder? Weil du ja erstmal keine eigenen Musikstücke produzierst.
Nö. Eigentlich wüsste ich jetzt, habe ich jetzt, nö. Du legst halt auf und eigentlich muss sich der Club ja darum kümmern, dass
es halt angemeldet wird irgendwie, genau. Eine interessante Geschichte, vor allen Dingen die Markengeschichte ist ja noch ein weiterer Grund, warum du dann bei den Piraten gut aufgehoben warst sozusagen. Also so eine Markengeschichte finde ich ja schon ein sehr piratennahes Thema. Ich wusste überhaupt nicht, dass du so einen Musikhintergrund hast.
Ich wollte das auch nicht so, weil ich mir schon dachte, dass sich dann viele darauf fokussieren und das wollte ich auch nicht so.
Ich glaube, es war ganz gut, das nicht zu machen, weil das dann so.
Weil sonst ist
man so, das wären super Aufhänger gewesen für Interviews.
Und ich wollte eigentlich, dass der Fokus nicht so sehr auf mir liegt, sondern auf den Themen.
Hat es irgendwer aufgegriffen? Also irgendeine Zeitung? Hast du das irgendwo gelesen?
Ja, das ein oder andere Mal, glaube ich. Aber nur ganz peripher, weil es, wie gesagt, auch wirklich nur ganz, also ich habe es ganz low profile gehalten, sozusagen. Ja.
Nee, das ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ja, aber bin ich auch froh, wie gesagt. Sonst wären halt solche Sachen im Vordergrund und ich wollte nicht immer dauernd darauf angesprochen werden, weil mir waren ja wichtig, die Themen zu transportieren und.
Ja, als Journalist möchte man natürlich einen schillernden Charakter vorstellen. mit seiner ganzen Historie.
Ja.
Du hast noch was anderes gesagt, was du jetzt machst. Du hast betont dein Hobby Gärtnern. Kann man es Gärtnern nennen? Das klingt super, eine oder?
Manisch-botanische Phase.
Deine manisch.
Ich kriege irgendwie jedes Mal, wenn so schönes Wetter wird im Frühjahr, kriege ich so das Gefühl, ich muss jetzt raus und ich muss ins Grüne. Und da das in Berlin nicht so einfach ist, versuche ich dann immer meine Umgebung zu begrünen. Und habe dann wirklich so Phasen, wo ich dann anfange, alles auszubringen und wieder umzutopfen und die alten sowas alles im Herbst und im Winter abgestorben ist, mal wegzuschmeißen. Und dann habe ich ganz viele Töpfe, die nur noch Erde drin haben. Und dann bin ich in die letzten 2 Jahre oder 3 Jahre sogar durch die Küche und habe einfach alles mal so genommen. Also inklusive, mein ganzer Stolz ist ein brasilianischer Pfefferbaum, den ich tatsächlich aus einem Pfefferstreuer gezüchtet habe.
Ist nicht dein Ernst?
Doch, ich habe eine Pfeffermühle aufgeschraubt und habe den bunten Pfeffer in die Erde geschmissen und eins von diesen roten Beeren ist jetzt gewachsen. Die ist jetzt fast 1,20 Meter oder so hoch.
Das ist ja abgefahren.
Ja, das ist total cool.
Roter Pfeffer, glaube ich, diese schrumpfligen roten Pfefferkörner?
Ja, genau.
Genau,
die sind ja eigentlich kein Pfeffer.
Genau, wollte ich gerade sagen, ne? Das ist gar kein Pfeffer eigentlich.
Das ist kein Pfeffer, das sind rote Beeren heißen die, ja. Aber es heißt brasilianischer Pfefferbaum. Ja. Wächst wohl auch wie Unkraut inzwischen die ganzen Everglades zu, deswegen ist unter Strafe gestellt, dass das in Florida eingeführt werden darf. Und auf der anderen Seite passieren dann halt auch so Dinge, dass ich im Supermarkt irgendwelche Tütchen mitnehme und dann, ne, irgendwie einpflanze und vergesse. Also da bin ich sehr gut drin, deswegen kann man bei mir auch mal regelmäßig auf meinem Twitter-Profil sehen, wie ich um Hilfe schreie und dann frage, weiß jemand, was das hier für eine Pflanze ist? Ich habe nämlich keine Ahnung. Und so die eine Hälfte hat sich dann über den Wind tatsächlich gesät und die andere Hälfte habe ich wohl scheinbar irgendwann mal selber eingesät und vielleicht sollte ich mir auch mal irgendwie so anfangen, so eine kleine Schildchen dran zu machen, aber irgendwie ist das auch ganz lustig. Jetzt wächst zum Beispiel eine knallpinke Malve. Ich habe keine Ahnung, ob ich die selber eingepflanzt habe oder wo die herkommt, aber sie sieht wunderschön aus. Und ein Weidenbaum hat sich selber gepflanzt bei mir und also es sind tolle Sachen dabei.
Ja, ich habe letztens auch irgendwie einen lustigen Blogpost gelesen. Da ging es darum, welches Essen man einpflanzen kann, um noch mehr Essen davon zu haben. Also ging halt so um Zwiebeln und Knoblauch. Was hast du eben gesagt? Man da, also habe ich es richtig verstanden? Ich dürfte nach Florida keinen roten Pfeffer mitbringen? Also auch nicht.
Als Pflanze nicht.
Als Pflanze nicht, okay, aber als den darf man dort essen,
ich denke,
ja?
Ich schon, ja.
Gut, ja, ich meine, in den USA war ja auch irgendwie Kinderüberraschung verboten oder
stimmt,
so. Ne?
Ja. Müsste man nochmal genauer recherchieren.
You never
know. Ich muss an mich selbst recherchieren.
Ja, das erinnert mich, ich hatte mal eine Packung Vogelfutter in der Hand, Hanfsamen. Und da stand drauf, dass es verboten ist, die Hanfsamen auf die Erde fallen zu lassen.
Ja,
also,
das macht Sinn, ja.
Genau.
Vogelfutter ist bei uns auch, wir haben so einen Grill, habe ich, und da ist habe ich so ein Vogelfutterhäuschen gebaut draus, da war Erde dann unten drin. Und weil ich den letztes Jahr begrünt hatte und als das Vogelfutter auf die Erde gefallen, hatte ich jetzt einen riesen Haferfeld, was aber dann voller Mehltau war, weshalb ich es dann einfach abbrennen musste.
Was ist Mehltau?
Das ist so eine Art Pflanzenpilz, der dann übergreift. Ich hatte Angst, dass das auf die anderen Pflanzen übergreift, dann habe ich das ganze Ding abgebrannt. Und jetzt wächst aber inzwischen wieder lauter Unkraut drin.
Haferverbrennerin.
Wunderschönes Unkraut wächst da.
Ja.
Ja, und so Sachen wie Linsen, also die Linsenernte ist auch ganz großartig ausgefallen, ungefähr einen halben Teelöffel dieses Jahr.
Wurde es denn zelebriert, ihn zu essen?
Nee, ich glaube, ich habe ihn aufbewahrt, um nächstes Jahr wieder einzeln.
Ach so, klar, du musst ja jetzt, du musst ja jetzt haushalten.
Ja, aber ich mag auch ganz gerne so Sachen einpflanzen, die man, also nicht so, ich bin nicht so der Zierstrauchtyp, habe ich gemerkt, sondern ich mag gerne auch so Nutzpflanzen und alles so ein bisschen Kraut und Rüben. Und so Erbsen zum Beispiel wachsen bei mir jetzt auch und eine Brennnessel, eine ganz große, die sich irgendwie auch einfach so querbeet gesät hat. Ja, und das ist ganz schön. Buchweizen zum Beispiel. Buchweizen habe ich gesehen.
Was hast du denn für einen riesigen Balkon?
Ja.
Oder kann man da noch treten? Das ist wahrscheinlich die andere Frage. Ja. Also auf unserem Balkon, der zeichnet sich durch wirklich extrem viele vertrocknete Pflanzenreste irgendwie aus. Wir haben das irgendwie nicht so im Griff.
Naja, ich brauche das abends. Also das erdet mich auch, einfach die rauszugehen, die Pflanzen zu gießen und mich dran zu erfreuen, dass Dinge wachsen. Ich finde das ja auch, obwohl ich es ja schon immer kenne, ist es trotzdem immer wieder unvorstellbar, wie aus so einem trockenen Korn so eine Pflanze wächst. Und also das verstehe ich immer noch. Also ich verstehe es natürlich logisch, aber so, ich bin immer wieder
begeistert. Ich habe da lustigerweise auch lange drüber nachgedacht, Und zwar habe ich lange Zeit nicht verstanden, weil man kann es ja sogar auf Watte bestimmte Pflanzen.
Ja.
Und dann dachte ich, aber warum wächst denn da sowas Großes raus? Bis mir irgendwann auffiel, ach ja, die wandelt ja Kohlenstoffdioxid um. Das heißt, sie zieht Kohlenstoff aus der Luft. Daher kommt also auch dieses Material. Aber dafür habe ich mehrere Jahre gebraucht,
bis mir das aber aufgefallen ist. Es ist trotzdem echt immer wieder, wie sich das dann irgendwie mit dieser, also das ist schon echt krass.
Ja, und gleichzeitig ist mir in dem Zuge dann auch aufgefallen, wie wir auch Kohlenstoff ausatmen die ganze Zeit. Also das ist ja einfach Materie wirklich. Also es ist halt so, du isst halt was, sagen wir mal eine Kartoffel, um es mal ganz einfach zu machen. Und natürlich verlässt Teile auch über den Verdauungstrakt, aber du atmest halt auch einfach Kohlenstoff aus. Das finde ich schon ziemlich krass.
Und überhaupt, wie schwer Luft ist. Also das ist auch, das kann man uns gar nicht vorstellen. Also ich werde mir dessen eigentlich immer erst bewusst, wenn ich am Flughafen stehe und so Flugzeuge starten sehen und denke, krass, so schwer ist Luft. Weil so ein Flugzeug, ich meine, das funktioniert ja durch die Luftdruck. Ja, das ist ja sozusagen der Gegendruck der Luft, der das Flugzeug in der Luft hält. Und wenn man dann so ein A330 sieht, dann denkt man schon, oh, also auf den ersten Moment denkt man ja, so ein Ding kann doch nicht fliegen. Das kann doch nicht mal schwimmen. Ja, ich meine, das muss doch untergehen. Aber die Luft durch die Geschwindigkeit, also das ist auch ein bisschen Physik, Geschwindigkeit und Druck, ne, wo es dann eben durch die Tragflächen und die Aerodynamik dann in der Luft gehalten wird. Und
wir haben das alles ausgeatmet.
Ja.
Ja, ich weiß auch, irgendwann hatte mir meine Ärztin gesagt, dass auch Ausatmen kann sich positiv auf die Figur auswirken. Und ich dachte damals, sie spinnt total, bis ich aber festgestellt habe, so dolle spinnen tut sie gar nicht. Also, weil natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Kohlenstoff, der den Körper verlässt, und Ausatmen irgendwie. Das finde ich aber nach wie vor faszinierend. Und dass das dann halt wieder in so einer Pflanze landet, finde ich auch echt so. Das
kriege ich nicht ganz gedacht. Je mehr man ausatmet, umso mehr Platz ist ja für frischen Sauerstoff, der wiederum den Stoffwechsel ankurbelt.
Genau, also atmet mehr aus. Ja, das ist Ausatmen ist eine ziemlich gute
immer
Sache.
Atmen.
Genau. Eben hast du noch kurz Physik gestriffen. Wir kommen auch schon so langsam zum Ende, aber eins wollte ich noch mit ansprechen. Du hast so deine Begeisterung für so Physik- und Wissenschaftsbücher erzählt und auch, dass ein Bekannter von dir am CERN gearbeitet hat. Kannst du das nochmal so erzählen?
Also seit ich klein bin, irgendwie habe ich so ein Faible für Naturwissenschaften und es ist für mich ein absolutes Vergnügen, Bücher in die Richtung zu lesen, insbesondere wenn sie so Bereiche anschneiden, die so ein bisschen die Fantasie beflügeln. Also das ist bei Teilchenphysik und Quantenphysik ganz doll so, weil diese Stringtheorien oder so, das sind ja fantastische Gedankengebilde, wo es richtig Spaß macht, da an den Grenzen des Undenkbaren zu denken. Und und ein Freund von mir, der hat in Physik promoviert, unter anderem bei dem Professor, wenn ich es jetzt richtig überlege, also er hat auf jeden Fall da gearbeitet, bei dem Professor oder bei dem Team, die Higgs-Bosonen entdeckt haben. Dieses Higgs-Boson-Projekt am Large Hadron Collider, LHC, im CERN.
Genau, also dieser große Teilchenbeschleuniger.
Genau, also er war sozusagen mein Mann im CERN, den ich immer gesprochen habe. Leider war in der Zeit so viel mit Wahlkampf und Studium, dass ich nicht dazu kam, das wirklich so von Herzen zu verfolgen, wie ich es gern verfolgt hätte. Ich habe eigentlich schon lange die Scientific America und Spektrum der Wissenschaften und sowas abonniert, wo das dann natürlich dann immer auch regelmäßig so berichtet wird in einer Art und Weise, wie man sie eben auch am Feierabend noch verdauen kann. Und letztendlich darf man sich das ja auch nicht ganz so spektakulär vorstellen, wie das dann präsentiert wird, weil man sitzt wirklich Monate, Jahre lang an so einem Teilchenbeschleuniger. Das sind ja auch mehrere Experimente, die da gleichzeitig laufen. Das heißt, man muss immer warten, bis man dran ist. Dann wird der Versuch gestartet, dann hat man vielleicht die Rückschläge, dann müssen zig Terabyte an Daten, einfach nur willenlose so ein Datenboost halt ausgewertet werden, das ist halt auch ganz viel trockene Arbeit, ne, und dann natürlich am Ende aufbereitet, bis das dann in so einem Spektrum der Wissenschaften erscheint, ist natürlich eine Menge langweilige Arbeit auch vergangen, aber ich fand das trotzdem eben von der Distanz her immer ganz gut und immer ganz spannend, und als sie dann das Teilchen, also die Meldung kam, wir haben die Higgs-Bosonen, also die Theorie bestätigt, wir haben es entdeckt, natürlich sofort zum Handy gegriffen und habe dann den Freund von mir angerufen und gemeint, was ist da los bei euch, erzähl mir alles, und er, ja, und so. Und die haben ja auch den Nobel, also er nicht natürlich, aber der Leiter des Projekts, der Professor, hat dann auch, glaube ich, den Nobelpreis dafür gekriegt.
Kannst du mir jetzt nochmal ganz kurz erklären, was dieses Teilchen ist?
Okay, das ist eine Theorie, nach der es sozusagen Teilchen für Gravitation gibt. Mhm. Also so kann man es, glaube ich, beschreiben.
Okay, und das Teilchen, dessen Existenz wurde sozusagen nachgewiesen, ja, indem man Teilchen aufeinander geschossen hat und genau, irgendwann wurde das dabei beobachtet.
Genau, unter großen Ängsten, dass möglicherweise schwarze Löcher entstehen.
Ja, daran kann ich mich erinnern. Ich kann mich an die Presse erinnern mit den schwarzen Löchern. Und das wurde dann so ein bisschen belächelt, dass manche, ja, Leute da Panik geschoben haben. Aber ich dachte mir so, ja, mein Gott, wer will dir denn, kann ja auch passieren, you never know. Ja,
ja, also die sind ja viel zu klein, haben viel zu wenig Masse.
Als dass können die nicht immer größer werden?
Ich halte das für
unwahrscheinlich. Ich sag mal, der Erfahrungsschatz, ja,
also ist gering. Ich kann da auch einen sehr versierten Menschen mit einem sehr schönen Podcast empfehlen, der heißt Fischblock, Lars Fischer, der für Spektrum, ja, der Wissenschaften schreibt. Und er hat so eine Reihe, die heißt, wie war das nochmal? Wir werden alle sterben.
Das habe ich auf YouTube gesehen.
Genau, grad, ja. Und der hat auch, glaube ich, eine Folge mit diesen schwarzen Löchern. Und wer es genau wissen will, kann sich das bestimmt mal angucken.
Okay, das werde ich mal angucken. Ich habe lustigerweise gestern von dem das erste Mal was aus dieser Reihe gesehen. Wir werden alle sterben. Und da ging es um die, ja, Kaffeekalypse. Er ist
ja freiberuflicher Apokalyptiker.
Also. Genau, und da ging es um die Kaffeekalypse, weil, ja, es gibt irgendeinen Schädlingsbefall bei bestimmten Kaffeepflanzen. Ja. Das hat mich auch betroffen gemacht, als ich das gehört habe.
Grandioser Podcast, also immer wieder gerne.
Ja. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt mit einer Apokalypse, ausgerechnet mit einer Kaffeekalypse enden sollten.
Nein,
oder ob
wir noch
irgendwas Positives einfällt. Aber ich bin jetzt auch wirklich, ich bin ja bekennender Kaffee-Nerd und abhängig. Aber jetzt fühle ich mich auch gedanklich geschwächt nach
diesem. Letztendlich, wie man schon sagt, ne, dass der Tod ist sicher, das Leben nicht. Also ich meine, überall lauern Gefahren. Man darf sich da auch nicht verrückt machen lassen. Ich glaube, man sollte einfach so leben, dass man Spaß hat und dass man mit sich selber im Reinen ist und irgendwie nicht aufeinander losgeht. Und oh.
Aber mit Kaffee?
Oh, auf jeden Fall mit Kaffee. Also ich glaube, ohne Kaffee, da wäre das Leben doch schon irgendwie etwas anstrengender. Vor allem für jemanden mit niedrigem Blutdruck, so wie ich. Ich komme ja morgens ohne Kaffee gar nicht hoch aus dem Bett.
Das Problem habe ich nicht wegen des Blutdrucks, aber weil wenn du jeden Morgen um 6 aufstehen musst wegen deiner Kinder, jeden Morgen, auch am Sonntag,
mitten in der Nacht.
Und natürlich trotzdem 24 Uhr schlafen gehst, weil du willst abends nochmal irgendwie so ein bisschen rumhängen, hast halt täglich deine 6 Stunden Schlaf und brauchst du auch wirklich eine Kaffeemaschine. Also du kannst auch ohne Kaffee, aber dann musst du ganz ohne Kaffee machen.
Ja.
Oder halt mit Kaffee. Und wir haben halt eine Espressomaschine zu Hause, die dann so dir das so gibt, täglich deine Ration. Ich habe dann auch irgendwann mich damit beschäftigt, wie viel Koffein man eigentlich zu sich nehmen darf. Mhm. Und es gibt interessanterweise gar keine richtigen Empfehlungen dafür. Es gibt nur welche für schwangere Frauen, wie 300 Milligramm Koffein, was relativ viel ist. Das sind so, ich trinke Espresso vor allen Dingen, das sind 6-7 Tassen Espresso am Tag. Das ist schon ordentlich. Oder 3 Flaschen Mate, was auch nicht wenig ist, also Club Mate. Und deswegen, ja, ich bin so bei 3-4 Espresso am Tag und eine Flasche Mate. Also ich bin noch unter der Empfehlung für schwangere Frauen drunter.
Ah, dann ist doch gut.
Ja, fühlt sich gut an. Ja, jedenfalls braucht man das dann morgens. Und ich habe schon diverse Kaffeeentzüge hinter mir. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Kaffeeentzug gemacht hast.
Ja, also ich habe das unfreiwillig manchmal. Dann kriege ich richtig Kopfweh, obwohl ich gar nicht so viel trinke. Aber ich trinke halt schon irgendwie seit ich 13 bin regelmäßig.
Hey, du 13 bist? Wow. Ja. Nee, ich habe erst spät angefangen. Hier bei Movie Payload fing das an, weil die hier so eine schöne Espressomaschine hatten. Und naja, jetzt bin ich nicht mehr rund. Aber es ist ein schönes neues Hobby. Das ist sehr schön. Jetzt konnten wir noch vom Thema Apokalypse auf was Kaffee. Positives, auf Kaffee.
Kaffee ist ja nun auch so ein Schlüsselwort, da muss doch jeder irgendwie sich gut fühlen dabei, oder?
Ja.
So ein Pavlovscher Reflex, wo alle dann erstmal in ein wohliges Gefühl verfallen. Ja.
Ich glaube, also ich bin jetzt auch mit meinen Fragen durch. Gibt es noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben? Willst du noch irgendwas sagen? Nein. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du hier warst.
Ein nettes Gespräch.
Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, ihr fand es auch spannend. Diesmal habe ich mir aufgeschrieben, dass ich wie die YouTuber, die ja am Ende immer so sagen und dann kommentiert hier und liked hier, sowas gibt es ja bei den Podcastern. Genau, bei den Podcastern gibt es ja nicht so. Ihr könnt aber gerne im falls ihr über iTunes hört, macht ihr mir eine Freude, wenn ihr da zumindest bewertet. Da gibt es nämlich relativ wenig Bewertungen noch und es gibt definitiv mehr Hörer, das sehe ich. Also falls ihr gerade in iTunes hört, dann hinterlasst doch da einen Kommentar oder kommentiert unter dem Beitrag. Ich freue mich über Feedback. Dann bis zur nächsten Folge und tschüss Cornelia.
Ja, tschüss.